Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Corona hat ja vieles verändert und einiges vielleicht auch einfach nur sichtbar gemacht. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir arbeiten. Die meisten von uns waren ja betroffen in den letzten Wochen, Monaten. Homeoffice, Videokonferenzen, Einschränkung auch des Privatlebens, gerade durch das Homeoffice zum Beispiel. Strenge Hygieneregeln am Arbeitsplatz, wenn man weiter zum Arbeitsplatz gefahren ist. Oder aber auch Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust, Auftragseinbruch, Ängste auch auf dem Arbeitsmarkt. Wie Corona unsere Arbeit verändert und verändert hat, das interessiert uns heute Morgen. Wir wollen auch wissen, wie sich Ihre Arbeit verändert hat, Ihr Arbeitsalltag, wie Sie beruflich durch diese Krise gekommen ist, was Sie vielleicht vermisst haben, dass Sie die Kolleginnen und Kollegen nicht sehen konnten, alles nur über Videokonferenz oder Telefonkonferenz. Was Sie vielleicht auch beibehalten wollen, ist da etwas dabei gewesen in den letzten Wochen, wo Sie sagen, das könnte auch für die Zeit nach Corona gut und wichtig sein für mein persönliches Arbeitsleben. Und was Sie vielleicht auch über sich selbst und Ihr Verhältnis zum Arbeiten gelernt haben. Wie gehen Sie damit um, zum Beispiel tatsächlich vieles einfach digital zu machen oder auch machen zu müssen? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Zwischen Homeoffice und Systemrelevanz, so haben wir unsere Sendung genannt, wie Corona unsere Arbeit verändert. Da gibt es sehr viel zu besprechen. Ich freue mich auf zwei Gäste, die uns zugeschaltet sind über Internetleitung. Zum einen Lisa Herzog, Philosophin, Autorin des Buches Die Rettung der Arbeit. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Oliver Stettes. Er ist Arbeitsmarktexperte vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Ebenso, schönen guten Morgen, Herr Stettes.
Schönen guten Morgen, Herr Balzer. Schönen guten Morgen, Frau Herzog.
Ich freue mich sehr auf diese nächsten zwei Stunden, auch im Gespräch mit unseren Hörerinnen und Hörern. Aber natürlich erstmal die Frage, Frau Herzog, wie haben Sie gearbeitet in den letzten Wochen?
Ja, ich bin überhaupt nicht mehr unterwegs gewesen, was bei mir eher ungewöhnlich ist, weil ich sonst pendle und ständig zu irgendwelchen Konferenzen oder Veranstaltungen fahre. Ansonsten hat sich an der Arbeit in der Sache gar nicht so viel verändert, denn ich arbeite viel am Computer. Ich habe dann meine Studierenden, die ihre Arbeiten schreiben, digital betreut. Und anfangs war das irgendwie sehr anstrengend, dass alles am Computer stattfindet und man nicht dann auch mal Pausen vom Bildschirm hat. Aber man hat sich irgendwie auch daran gewöhnt. Und was dann sehr, sehr schön war, was mir im Laufe der Zeit aufgegangen ist, bei diesen Online-Veranstaltungen hatten wir auf einmal viel mehr Leute aus dem globalen Süden dabei, weil die Reisekosten weggefallen sind und auf einmal Wissenschaft so global sein konnte, wie sie das eigentlich immer schon sein sollte, aber oft nicht ist.
Da war plötzlich Zugänglichkeit möglich, was eben vorher nicht so möglich war. Da heißt es auch, dass diese Corona-Zeit jetzt auch eine Möglichkeit ist, Transparenz herzustellen, Teilhabe leichter zu ermöglichen?
Naja, gerade diese Frage, wie man in den Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern treten kann, die eben wenig Möglichkeiten haben zu reisen, sei es, weil sie familiäre Verpflichtungen haben, sei es, weil die Mittel dazu fehlen. Da glaube ich, dass die digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt erst so richtig nutzen, die vorher ja eigentlich
auch
schon
da
waren,
aber
irgendwie man hat es aber trotzdem nicht so gemacht. Das hat sich jetzt wirklich verändert. Ich will damit nicht sagen, dass nicht der persönliche Kontakt auch unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, wir werden später irgendwelche Mischformen auch haben. Aber wenn ich sozusagen das Positive sehen will, dann gab es hier auch eben diese Öffnung auf einmal, weil wir sowieso dazu gezwungen waren, uns alle auf Zoom zu treffen und da dann diese Beschränkungen, die vorher uns vielleicht doch nicht so bewusst waren, nicht mehr da waren.
Aber wie stark fehlte Ihnen der soziale Kontakt?
Der fehlt mir schon sehr. Also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Mit den Studierenden, so eine Diskussion in einem Seminarraum, das ist einfach was komplett anderes, wenn man darauf eingehen kann, wenn man die Gestik und Mimik erlebt, wenn man dann auch sieht, wie jemand vielleicht das Gesicht im Zweifel verzieht, weil irgendeine Aussage noch nicht klar ist. Das kann man online nur ganz schwer reproduzieren. Und es ist eine sehr seltsame Erfahrung, wenn man dann vor so einer Kachelwand von abgeschalteten Zoom-Kameras irgendwie spricht. Aber das war eben jetzt notwendig. Und manche Formate werden wir vielleicht auch weiter beibehalten. Aber ich glaube, das, was universitäre Lehre und natürlich auch Lehre in vielen anderen Bereichen ausmacht, hat eben ganz viel mit der persönlichen Interaktion zu tun. Auch die Motivation, sich dann einzubringen, sich mit den Gegenständen zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine ganz andere, wenn das in einem sozialen Kontext stattfindet.
Oliver Städtes, wie war es bei Ihnen eigentlich? War Ihr Arbeitsumfeld in den letzten Wochen auch eher geprägt von den Zoom-Kacheln auf Ihrem Laptop?
Natürlich auch. Mir geht es ähnlich wie Frau Herzog, dass ich die wesentlichste Änderung war, dass ich wenig gereist bin. Ich bin vorher auch sehr viel unterwegs gewesen beruflich. Das ist komplett eingeschlafen. War dann auch zunächst komplett im Homeoffice, 4 Wochen lang. Hatte da dann das Vergnügen, mir sozusagen die Internetleitung mit meinen Kindern zu teilen. Und entsprechend war das technisch zum Teil eine Herausforderung. Bin jetzt seit wieder 5 Wochen eigentlich relativ regelmäßig im Büro und stelle da zumindest fest, wenn man zum Beispiel mit dem Auto nach Köln kommt, ist es passiert, man kann man auf einmal staufrei in die Kölner Innenstadt fahren, was man vorher nicht so kannte. Wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, sind die noch relativ leer. Und das ist also mal eine Erfahrung, die sicherlich den besonderen Umständen jetzt derzeit geschuldet ist. Und da ist es spannend abzuwarten, wie das wieder wird, wenn wir wieder in einen, sagen wir mal, Regelbetrieb, in einen normalen Regelbetrieb kommen.
Aber gibt es denn etwas, was Sie gerne beibehalten würden, auch für die Zeit nach Corona, was Ihren konkreten Arbeitsalltag angeht?
Naja, ich glaube, ich gehöre zu der Berufsgruppe, vielleicht ähnlich wie Frau Herzog, die schon viel, sagen wir mal, mobil gearbeitet hat, von unterwegs gearbeitet hat. Ich habe zum Beispiel ein Team, was räumlich voneinander getrennt ist, wo ich gefühlt mit Kollegen aus Berlin, gefühlt, obwohl die dort im Büro sitzen, das hätte auch das Homeoffice sein können, das spielte keine so große Rolle. Das heißt, von dem eigentlichen Arbeitsablauf her hat sich insofern weniger verändert, außer dass man technische Hilfsmittel, Kommunikationsplattformen intensiver nutzt als zuvor. Und da die eine oder andere gute wie auch schlechte Erfahrung macht. Und es war aber schon vorher Teil des Arbeitsalltags.
Was ist denn eine typische gute Erfahrung, wenn man mit digitalen Mitteln arbeitet?
Naja, ganz einfach gesprochen ist sozusagen, läuft die Kommunikation anders ab. Und während Sie zum Beispiel in einer Besprechung, nehmen wir mal vor Ort, sozusagen zusammengesessen haben, können Sie sozusagen gucken, wie Leute reagieren aufgrund der Mimik, aufgrund der Gestik. Sie können sozusagen Gespräche nebenher führen, die sozusagen vielleicht jetzt gar nicht so sehr im Fokus der Gesprächsrunde stehen, während Sie in einem, sagen wir mal, in einer Online-Meeting im Grunde genommen sehr konzentriert dem Verlauf folgen. Sie haben zwar Möglichkeiten im Chat sozusagen Nachrichten zu platzieren, die sind dann aber mehr oder weniger öffentlich, beziehungsweise dann müssen Sie schon zielgerichtet alles sozusagen an jemanden adressieren. Und das ist schon mit, sagen wir mal, einem größeren Aufwand verbunden. Das heißt, man muss eine andere Form des Kommunizierens lernen, wenn man sozusagen online unterwegs ist, als wenn man das sozusagen vis-à-vis, und die Kommunikation läuft ganz anders an.
Könnte es sein, dass diese Arbeit, diese Art und Weise des Arbeitens, dieses digitalen Austausches auch effektiver sein könnte, Lisa Herzog?
Ach, an der einen oder anderen Stelle sicher, aber ich würde das auch bestätigen, was Herr Städtes gerade sagte. Es fehlt alles, was noch so nebenbei läuft und was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zur Arbeit gehört, weil es nicht der direkte Zweck eines Meetings ist, was aber den Arbeitsalltag unglaublich erleichtern kann, wenn man irgendwie so kleine Abstimmungen zwischendurch noch vornehmen kann oder wenn man auf neue Veröffentlichungen hingewiesen wird, wenn man irgendwie neue Ideen gemeinsam weiterentwickeln kann. Und das ist was, wo ich mich sehr frage, ob wir das irgendwie lernen, das auch im digitalen Raum besser zu reproduzieren. Oder ob das was ist, was wirklich die persönliche Begegnung erfordert.
Denn es ist ja immer so ein Moment, glaube ich, gerade bei diesem digitalen Arbeiten, dass eben ja dieses Soziale vielen, glaube ich, fehlt, dieses Persönliche, das Spontane, das Freundliche, auch manchmal vielleicht einfach einen Witz machen. Gut, ist im Digitalen vielleicht auch möglich, aber man ist vielleicht stärker durch diesen digitalen Rahmen auch kontrolliert. Sie schreiben ja, Lisa Herzog, in einem Manifest mit insgesamt 3000 anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo es um die Zukunft der Arbeit geht. Thomas Piketty ist da dabei, Rachel Yegi, Nancy Fraser. Ein Satz, den ich sehr interessant fand. Arbeitende Menschen sind sehr viel mehr als bloße Ressourcen. Dies ist eine der zentralen Lehren aus der gegenwärtigen Krise. Also was lernen wir eigentlich, jetzt Sie mal als Philosophin angesprochen, was lernen wir eigentlich aus dieser Corona-Krise über die Arbeitswelt?
Naja, in den letzten Jahrzehnten wurde die Arbeitswelt oft sehr stark eben unter dem Aspekt von Effizienz, Dinge erledigen, Output generieren gesehen. Und die Rede von Human Resources drückt ja eigentlich auch schon genau aus, dass dann die menschlichen Arbeitskräfte eben ein Inputfaktor unter vielen sind. Man braucht irgendwie Finanzkapital, man braucht Produktivkapital und man braucht Menschen, die irgendwie Arbeit erledigen. Und das ist eine doch sehr, sehr reduzierte Sicht auf die Arbeitswelt in vielen Hinsichten. Zum einen nimmt es natürlich das subjektive Erleben der Arbeitenden überhaupt nicht ernst. Die sind eben nur Inputfaktor. Zum anderen wird die Rolle der sozialen Kontakte zwischen diesen Arbeitenden und damit auch die Rolle von zum Beispiel Unternehmenskultur da viel zu wenig beleuchtet. Das ist ein ganz interessanter Unterschied zwischen der VWL und der BWL-Perspektive. Also die Betriebswirtschaftslehre, die weiß da ganz genau, dass Unternehmenskultur, Stimmung, dass das ein unglaublich wichtiger Faktor ist, während das in der Volkswirtschaftslehre, in den klassischen Modellen eigentlich nicht vorkommt. Und ein dritter Faktor, der auch durch die Corona-Krise jetzt nochmal ganz interessant beleuchtet wurde, sehr viele ökonomische Theorien gehen ja immer davon aus, Menschen müssen durch externe Anreize dazu motiviert werden, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Also eben durch das Gehalt, durch die Aussicht auf Beförderung, durch die Angst vor Entlassung oder davor eben nicht befördert zu werden.
Und die Vor-Ort-Kontrolle, wenn man so will, am Arbeitsplatz, ne? Auch die Anwesenheit, ne? Ist ja auch so
Genau,
ein Punkt.
genau. Und eben all diese Formen von Zuckerbrot und Peitsche. Und in der Corona-Situation konnten ganz viele Arbeitsschritte eigentlich überhaupt nicht mehr kontrolliert werden. Auch davor ist es, glaube ich, schon eine ganz große Illusion gewesen, dass man wirklich alle Arbeitenden ständig kontrollieren könnte. Aber das war irgendwie so das Menschenbild, das in viele Modelle und dann auch in viele Praktiken eingegangen ist. Und in der Corona-Krise haben wir ja gesehen, dass unglaublich viele Menschen, einerseits im Homeoffice, aber dann auch in den Berufen, die eben weitergearbeitet haben, von sich aus extrem motiviert waren, ihren Job jetzt weiterhin gut zu machen unter teilweise sehr erschwerten Bedingungen. Und diese intrinsische Motivation, die die Psychologie auch schon sehr gründlich erforscht hat, dass Menschen eigentlich in der Regel, wenn die Bedingungen stimmen, auch ihren Beitrag leisten wollen, das ist was, was man wirklich stärker berücksichtigen muss, wenn man über Arbeit nachdenkt, und wo sich schon die Frage stellt, wie organisieren wir eigentlich unser gemeinsames Arbeiten? Wir sind alle voneinander abhängig, dass andere auch ihre Jobs gut machen. Und wieso sollte die Arbeitswelt so hierarchisch und an vielen Stellen immer noch so stark von Zwängen und wirtschaftlichem Druck geprägt sein, wie das im Moment in vielen Bereichen der Fall ist?
Oliver Stettes, haben Sie den Eindruck, dass sich da wirklich auf Dauer etwas ändern könnte in der Arbeitswelt?
Ja, jetzt bin ich jetzt zunächst einmal einer von denjenigen, einer der Volkswirte, die Frau Herzog eben an den Pranger gestellt hat. Und die
Ich
jetzt
auch
auch
deswegen haben wir sie
aktiviert.
ja
Also ich habe
eingeladen.
Diplom, insofern ich.
Genau.
Erstmal die Ehre
Also
retten.
vor dem Hintergrund, bei vielen ist überhaupt kein Widerspruch in der Tat. Also fangen wir an mit dem Thema, was am Anfang angesprochen wird. Natürlich ist Arbeit viel mehr als ein Inputfaktor in ökonomischen Modellen. Ich meine, das sehen wir daran, dass natürlich für Das würde jeder wahrscheinlich von sich selber auch behaupten. Arbeit ist sozusagen ein Weg, soziale Kontakte aufzunehmen. Das ist ein Instrument, um sich selber zu erfahren, sich selber zu entwickeln.
Um auch
Und
Glück zu
auch das
spüren. Man
ist
kann ja
natürlich ein.
einfach glücklich sein in seiner Arbeit, mit
Ja,
seiner
Glück ist
Arbeit.
etwas
Man hat das Privileg, halt
sehr.
eine
Oder
Arbeit
ist
zu
das
haben, wo
jetzt zu
das
abstrakt,
geht, ja.
mein Glücksbegriff hier?
Glück ist sehr hochgegriffen. Also Zufriedenheit reicht manchmal schon. Und in der Tat ist es so, dass natürlich für die Art und Weise, wie es sind sozusagen Arbeit ist sozusagen ein sozialer Raum, in dem Menschen zusammen was machen und Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen aufeinanderprallen, mit unterschiedlichen Historien, mit unterschiedlichen
Etwas
Erfahrungen.
Sinnvolles machen auch. Das ist auch
Und
wichtig,
wie.
glaube ich, dieser Punkt, ne? Dieses
Ja, wobei sinnvoll, das ist abstrakt gesehen, ist es sehr schnell dahergesagt. Es kommt ja darauf an, dass ich meine Arbeit als sinnhaftig erlebe. Ob das dann aus der Sicht von jemand anders als sinnvoll betrachtet wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Entscheidende ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, prägt die Kultur, die Arbeitskultur. Und bei dem Stichwort Unternehmenskultur bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil wir tun immer so, dass es eine Kultur in einem Unternehmen gibt. Dabei gibt es eine
Nein,
unglaubliche
ja.
Vielzahl von Kulturen innerhalb eines Unternehmens. Und das hängt eben damit zusammen, dass die
Würde ich sofort
Menschen, die in
zustimmen.
einem Unternehmen zusammenarbeiten, völlig unterschiedlich sind und völlig unterschiedliche Wege des Miteinander Arbeitens, des Miteinanderlebens sozusagen finden. Und das ist dann Ausdruck dann unterschiedlichster Kulturen in einem Unternehmen.
Und das kann sich jetzt mit der Corona-Krise, kann sich da etwas ändern? Was könnte sich daran ändern? An diesen ganzen, an dieser Art des Zusammenarbeits, an den Strukturen, gibt es vielleicht kleinere Teams? Könnte es sein, was ja Frau Herzog schon angesprochen hat, dass Hierarchien vielleicht nicht mehr so wichtig werden?
Das werden wir abwarten müssen. Also das Interessante ist, wir wissen zum Beispiel, gehen wir auf das Stichwort Homeoffice, mobiles Arbeiten. Wir wissen eigentlich relativ gut in der Zeit vor Corona, wer das gemacht hat, was sozusagen die Merkmale solcher Arbeiten waren. Wir wissen, dass das dann vorwiegend auch Leute gemacht haben, die das aus bestimmten Bedürfnissen, Interessen gemacht haben, die dann aber auch bestimmte sozusagen Handlungsnotwendigkeiten erfüllen mussten. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Leute, die im Homeoffice mobil gearbeitet haben, im Wesentlichen genauso zufrieden waren wie die, die das nicht getan haben. Und jetzt wird es spannend, weil wir nämlich, und das durch Corona in eine Situation geraten sind, dass die Menschen, die zuvor das nicht, diese Erfahrung gemacht haben, die nicht im Homeoffice, die nicht mobil gearbeitet haben, dass die jetzt in das Homeoffice gekommen sind, die machen ihre Erfahrung, die werden vielleicht ihre Erfahrung bestätigt fühlen von der Zeit davor. Manche werden ganz neue Erfahrungen machen. Das gilt für die Teams, für die Führungskräfte gleichermaßen. Und man wird dann sozusagen im Nachgang feststellen, ob das dazu geführt haben wird, dass mehr Menschen im Homeoffice arbeiten. Ich bin da etwas zurückhaltender. Oder ob die Struktur der Leute, die im Homeoffice arbeiten, eine andere ist als zuvor. Das wird man abwarten müssen. Und das hängt davon ab, welche Erfahrungen wir gemeinsam gerade sammeln.
Und Homeoffice ist ja nun nicht, wirklich nicht für alle Berufe möglich. Also genau die Berufe, von denen ja plötzlich die Rede war, die System, wo die Systemrelevanz erkannt wurde, nämlich Pflegeberufe, Einzelhandel, Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr. Haben Sie, die Frage vielleicht an Sie beide, den Eindruck, dass tatsächlich jetzt für diese Berufe mehr Wertschätzung da ist? In Corona-Zeiten, nach Corona-Zeiten, auf Dauer vielleicht auch?
Also wenn ich anfangen darf, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Systemrelevanz. Weil was ist systemrelevant? Ist es zum Beispiel die Person, die an der Kasse eines Supermarktes auch in Corona-Zeiten sozusagen ihre Aufgabe verrichtet hat? Ist es die Person, die in einer Pflegeeinrichtung die Pflege übernommen hat oder im Krankenhaus gearbeitet hat? Ist es sozusagen der Handwerker, der dafür gesorgt hat, dass der Rohrbruch in einem Krankenhaus repariert worden ist? Ist es der Ingenieur, der beispielsweise dafür gesorgt hat, dass das Krankenhaus mit den entsprechenden technischen Ausrüstungen war? Systemrelevant ist in dem Sinne jeder Beruf auf seine Art und Weise. Und die Definition oder die Diskussion, wie wir sie geführt haben im Zusammenhang mit Corona, war ja eine, die getrieben worden ist von, sagen wir mal, politischen, gesetzlichen Rahmenregelungen aus, die bestimmte Berufe als besonders wichtig erachtet haben. Für mich ist erst sozusagen als Volkswirt jeder Beruf zunächst einmal wichtig. Und
also da ist klar, würde ich widersprechen, wenn ich da
unbedingt
einhaken darf.
Gerne.
Gerne, gerne.
Wir haben immer eine ganz leichte Verzögerung von etwa einer Sekunde. Nicht wundern, falls die Reaktion nicht sofort spontan kommt. Das sind tatsächlich einfach technische Gründe. Frau Herzog, gerne, bitte.
Alles klar. Ja, also es stimmt, dass sehr viel mehr Berufe irgendwie als systemrelevant beschrieben werden könnten, als es auf den ersten Blick der Fall sein mag. Erstmal geht es darum, dass das gesellschaftliche Leben in Bezug auf unsere körperlichen Bedürfnisse, die sich ja auch jeden Tag neu ergeben, aufrechterhalten wird. Und ich finde es ganz interessant, dass Sie sagen, dass Sie da als Volkswirt keinen Unterschied machen, weil die Volkswirtschaftslehre hat tatsächlich keine Kriterien dafür, wie man irgendwie Berufe nach irgendeiner Form von Wichtigkeit hierarchisieren würde, außer höchstens, weiß ich jetzt nicht, ob Sie das teilen, aber das tun vielleicht manche Volkswirte, zu sagen, naja, wer irgendwie am Markt höher bezahlt wird, der ist irgendwie wichtiger. Ich denke aber, dass es sehr sinnvolle Ressourcen gibt, begrifflicher Art, um sich diese Frage zu stellen. Und es gibt zum Beispiel, das kennen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Es gibt den Fähigkeitenansatz, Capability-Ansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum. Das sind alles Versuche zu beschreiben, was menschliches Leben denn benötigt, was menschliches Leben bereichert. Und wenn man mit derartigen begrifflichen Instrumenten arbeitet, dann kann man sehr wohl sagen, dass zum Beispiel bestimmte Formen des Derivatenhandels sehr viel weniger systemrelevant sein dürften, als eben diejenigen, die in Müllabfuhr oder im Pflegedienst dafür sorgen, dass Menschen nicht sterben oder unsere Straßen komplett verdrecken und wir dann uns nicht mehr frei bewegen können und so weiter. Also da sehe ich wirklich in der Theoriebildung der Ökonomie eine riesige Lücke, dass man sich diese Frage gar nicht erst gestellt hat. Und da denke ich aber, dass andere Disziplinen durchaus einiges beitragen können.
Und
dann kann man diese Frage so auch sinnvoll stellen.
Und das wollen wir auch ganz unbedingt noch tun in den nächsten anderthalb Stunden, die uns noch bleiben, bis 11 Uhr hier in diesem Gespräch im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Wir wollen wissen, wie sich die Arbeitswelt in Corona-Zeiten verändert hat, wie sich auch Ihr persönlicher Arbeitsalltag verändert hat, in welche Richtung, was es da etwas vielleicht sich entwickelt hat, was Sie auch für die Zeit nach Corona sich weiter wünschen würden. Oder war das auch eine ganz schlimme Zeit für Sie, für Ihre Arbeit, vielleicht zum Beispiel als Freiberufler oder auch als Gastronom? Wie haben Sie geschafft, tatsächlich an Ihrer Arbeit, in Ihrem Beruf festzuhalten? War die Liebe so groß, dass Sie da auch die Zähne zusammengebissen haben und jetzt vielleicht da bessere Zeiten hoffen? Rufen Sie uns an 0800 2254. 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und wir haben auch schon gesprochen über die Frage der Systemrelevanz, der sogenannten Systemrelevanz von Berufen, durchaus eine umstrittene Debatte. Und am Telefon ist jetzt Thomas Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Leider habe ich jetzt die Antwort verpasst Ihres Studiogastes. Und wollte selber was dazu sagen, weil mich hat diese...
Zum Thema Systemrelevanz, oder was meinen Sie?
Ja, richtig. Weil mich regt immer diese verkürzte Sicht der Ökonomen auf dieses Thema auf. Weil ihnen geht es eigentlich, das Leben in, um es jetzt mal, es soll kein Ökonomen-Bashing sein, sondern so eine Darstellung, die leben in einer Zahlenwelt, wo es rein nach Zahlen geht und nicht nach Sinnhaftigkeit der Berufe. Ich nenne nur mal das beste Beispiel von überflüssigen Berufen. Nehmen wir das Beispiel Werbung. Werbung bringt keinem Menschen auf diesem Planeten was direkt, sondern ich bezahle noch Geld, um manipuliert zu werden, möglichst ein billiges Produkt teuer zu kaufen, damit ein Unternehmen möglichst viel Gewinn macht, um es an die Aktionäre auszuschütten und nicht, um mir ein möglichst gutes Produkt bei möglichst geringen Kosten hinzustellen. Das ist halt so eine abstrakte Parallelwelt, in denen man so als Unternehmensführer und so weiter lebt. Es geht ja nicht darum, die Menschen glücklich zu machen, sondern nur rein hohe Zahlen zu erzeugen und keinen Sinn für diese Gesellschaft zu erzeugen. Das meine ich damit.
Ist halt das Problem. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Ich komme aus dem Kfz-Handwerk. Mhm. Und das ist auch genau ist es auch die gleiche Sache. Wenn der Vertreter, der 1000 Kilometer oder sagen wir 4000 Kilometer in der Woche fährt durch ein IT-System, ersetzt wird und dadurch die Arbeit wegfällt, muss das Auto nicht mehr gebaut werden, muss der Stahl nicht mehr produziert werden, muss das Erz nicht mehr abgebaut werden. Zu dem Thema gab es die Woche bei Herrn Lanz eine gute Diskussion. Es ist doch eigentlich sinnvoll, so wie Keynes mal sagte 1930, dass wir 2030 nur noch 15 Stunden arbeiten und den Sinn von Arbeit hinterfragen, wie wir Arbeit optimieren können, anstatt einfach wir müssen möglichst viel Arbeitsplätze schaffen, damit die Leute Arbeit haben. Warum wird denn nie jemand ausgezeichnet, wenn er sagt, ich schaffe durch Roboter und künstliche Intelligenz aus 100.000 Leute nur noch 1.000 IT-Fachleute, die arbeiten und verteile den Rest der Arbeit neu? Stattdessen lässt sich jeder Politiker feiern, Arbeit geschaffen zu haben. Ob die Arbeit sinnvoll ist oder nicht, wird nie hinterfragt. Genauso das Thema hatten wir jetzt mit den Spargelfeldern. Es gibt schon seit als Beispiel in der Landwirtschaft, wo wir ja die Erntehelfer aus Osteuropa brauchten. Es gibt schon seit einigen Jahren Spargelernteroboter, die natürlich gewisses Geld kosten, aber die ohne Problem funktionieren würden, wenn wir nicht die Leute zum Mindestlohn und weiter drunter beschäftigen würden, also zu einem angemessenen Lohn beschäftigen würden und dafür deutsche Ingenieure oder Allgemeiningenieure weltweit an die Arbeit lassen würden, Arbeit zu rationalisieren. Aber das,
und Sie gehen dann davon, Sie gehen dann davon aus, durch Rationalisierung, durch Digitalisierung werden verschiedene Möglichkeiten frei werden, um auch zum Teil sinnvollere Arbeit oder sinnhaftigere Arbeit zu leisten, sagen Sie. Was ist denn das für Sie, sinnvollere, sinnhaftigere Arbeit?
Ja, Arbeit, die eine Maschine oder eine künstliche Intelligenz nicht übernehmen kann. Zum Beispiel die Pflege der Eltern, die Pflege oder die Betreuung der Kinder. Also irgendwas Emotionales und so weiter, aber nicht irgendwie künstlich was aufrechterhalten.
Aber Kfz-Reparaturen könnten ja auch dann mechanisch ausgeführt werden irgendwann, richtig, oder?
Braucht es das Problem?
Ja. Sie würden dann Ihren Beruf aufgeben.
Das Problem, dann muss man was anderes machen. Das ist doch genau das Problem, was wir gesellschaftlich haben, dass jeder, egal wie sinnlos seine Arbeit ist, wenn man sie von einem höheren Standpunkt betrachtet, dran festhält, weil er weil sie irgendwann existiert hat. Es ist denn schlimm, in Berlin wurde vor kurzem eine Fabrik für Zigaretten dicht gemacht. Ist es jetzt gut oder schlecht, dass die Leute weniger rauchen? Weil wir haben ja in diesem Thema die absurde Sache, dass wir über EU-Gelder, über Landwirtschaftssubventionen hunderte Millionen in Tabakanbau reinpumpen, während national Anti-Raucher-Kampagnen laufen.
Herr Bauer, ich würde ganz gerne mal Ihre Anmerkung tatsächlich weitergeben an Lisa Herzog, die Philosophin hier unter uns. Was sagen Sie, was so Sinnhaftigkeit angeht, was auch Rationalisierungspotenziale angeht durch Digitalisierung? Dann setzt sich was frei und dann kann man ja einer besseren Arbeit nachgehen?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, da waren ganz viele interessante Punkte. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber ein zentraler Punkt scheint mir doch zu sein, dass wir halt derzeit in einer Welt leben, in der das Einkommen der meisten Menschen durch einen regulären Job außerhalb des Hauses, also nicht irgendwie Familienarbeit oder so, zustande kommt. Und dadurch stellen sich natürlich jede Menge Fragen. Und wenn dann Jobs wegfallen oder Jobs in bestimmten Bereichen, aber nicht anderen neu geschaffen werden, dann stellen sich ganz große Verteilungsfragen. Und dabei geht es einerseits um Geld, also wer bezahlt es? Werden dann die Eigentümer und Eigentümerinnen der Roboter besteuert und dann wird es umverteilt oder wie würde das konkret aussehen? Aber ich denke, man darf auch nie vergessen, dass es bei solchen Fragen dann auch um die Verteilung von Macht geht. Denn wenn wir uns zum Beispiel mal so ein dystopisches Szenario vorstellen, dass dann einige ganz wenige Firmen in sehr konzentrierten Märkten die Eigentumsrechte, die Patente und so weiter an all diesen Robotern hätten, dann wäre die Frage, ob die Politik sozusagen von denen dann auch verlangen kann, dass die in hinreichendem, in einem gerechten Maß zum Allgemeinwesen beitragen, durch Besteuerung oder durch irgendwelche anderen Formen. Das heißt, Arbeitsverhältnisse sind immer auch Machtverhältnisse. Und ich stimme aber komplett zu, dass wir diese Frage nach sinnvoller und weniger sinnvoller Arbeit neu stellen müssen. Das Problem ist, was meinen wir denn damit? Und da muss man so eine subjektive Komponente von einer doch eher irgendwie objektiven unterscheiden. Subjektiv können Leute sehr viele Formen von Arbeit als sinnvoll oder sinnlos erleben. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das für die Gesellschaft wirklich so ist. Also es könnte ja sein, dass jemand sagt, oh, mein Job ist eigentlich langweilig, der reibt mich auf, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was Sinnvolles aus meinem Leben mache. Und trotzdem kann es sein, dass dieser Job irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft leistet. Und vielleicht gibt es auch Jobs, die einen Beitrag zur Gesellschaft, also umgekehrt, wo jemand subjektiv empfindet, irgendwie ich mache was ganz Tolles, aber der gesellschaftliche Beitrag ist vielleicht null oder sogar negativ.
Aber woran bemisst sich eigentlich die Gesellschaft? Woran bemisst sich der gesellschaftliche Beitrag eigentlich?
Genau, also das ist genau diese Herausforderung. Ja. Wie können wir das irgendwie erfassen? Und wir haben da im Moment noch kein gutes begriffliches Instrumentarium, um das auf eine Art und Weise zu vergleichen, denn im Endeffekt müssen wir dann auch vergleichen können, die dann auch nicht irgendwie letztlich subjektiv ist oder nur bestimmten Interessensgruppen dient, sondern auf die wir uns als Gesellschaft auch einigermaßen verständigen können. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, aber eine, die wir auch angehen sollten.
Herr Bauer.
Wobei, da würde ich widersprechen wollen.
Bitte.
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich würde zustimmen, dass man differenzieren muss zwischen der Frage, was empfinde ich selber als sinnhaft oder sinnvoll. Das kann sehr unterschiedlich von dem sein, was Herr Bauer empfindet, was Frau Herzog empfindet, was Sie, Herr Balzer, empfinden und dem, was gesellschaftlich möglicherweise sinnlos oder sinnvoll ist. Und da würde ich wieder abstrakt sagen, wenn es irgendwo ein Bedürfnis gibt, was ich gerne, wo ich das Gefühl habe, das sollte befriedigt werden von, und da brauche ich jemanden für, der dann eine Dienstleistung verrichtet, der ein Erzeugnis herstellt oder was auch immer, und ich bin bereit dafür zu zahlen, dann erschließt sich dieser Sinn aus dieser Beziehung zwischen dem, der was haben möchte und dem, der bereit ist oder die bereit ist, das entsprechend zur Verfügung zu stellen. Daraus ergibt sich dann ein Sinn. Und wenn wir sozusagen versuchen, das auf eine objektive, in Anführungszeichen objektive Ebene zu heben, dann kommen wir immer in die Bedrulle, dass wir sozusagen einen Maßstab anlegen wollen, welcher Job ist sinnvoll. Also ist, ich greife das Beispiel von eben von Frau Herzog auf, der Müllwerker, die Müllwerkerin ist sinnvoll, der Derivatehändler, die Derivatehändlerin dann nicht. Beide üben eine Funktion aus.
Oder Werbung. Sozusagen. Herr Bauer hat vorhin die Werbeindustrie angesprochen.
Oder die Werbeindustrie. Das heißt, all diese Berufe üben eine bestimmte Funktion aus, die in einer solchen arbeitsteiligen, komplexen Gesellschaft, wie wir sie nun mal haben, sozusagen in dem Sinne sinnvoll sind, weil dahinter irgendwo ein Bedürfnis, ein Interesse steht, was befriedigt werden muss. Und solange das im Rahmen einer geltenden Rechtsordnung passiert, Ja, man darf nie sozusagen den Sinn daran bemessen, beispielsweise, ob man mit dem Ergebnis, mit dem gesellschaftlichen Ergebnis, Sie haben die Verteilung angesprochen, da ist zunächst kein Widerspruch. Verteilungsfragen sind wichtige Fragen auch für eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche Ordnung. Dass wenn man sozusagen das Ergebnis, was da am Ende rauskommt, wenn man das aus welchen Gründen auch immer nicht gut findet, dann zu sagen, das liegt daran, dass da sozusagen Menschen am Werke waren in Tätigkeiten, die nicht sinnvoll oder sinnhaft sind. Das sollte man trennen, weil entscheidend ist am Ende des Tages, hat man ein Bedürfnis befriedigt, was im Rahmen einer Rechtsordnung sozusagen sich bewegt hat, dann ist das für sich genommen erstmal aus meiner Sicht sinnvoll oder sinnhaft, selbst wenn ich persönlich und subjektiv der Meinung bin, dass das hätte man sich ersparen können.
Darf ich da kurz bitte drauf reagieren? Weil also genau an dem Punkt stand ich auch lange. Ich dachte, wir können da eigentlich keine weiteren Kriterien anlegen und es ist unabhängig von Verteilung. Aber inzwischen glaube ich, dass das falsch ist. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir eine Gesellschaft haben, in der die Kaufkraft einigermaßen gleichmäßig verteilt ist, dann ist das Bild, das Sie jetzt gezeichnet haben, naja, irgendjemand ist bereit dafür zu bezahlen, also ist es irgendwie sinnvoll, vielleicht schon einigermaßen angemessen. Aber je ungleicher in einer Gesellschaft die Kaufkraft verteilt ist, desto mehr kommen wir doch in eine Lage, in der reiche Individuen oder reiche Firmen Geld für Dinge ausgeben können, während an anderen Stellen eigentlich ganz große Bedürfnisse da sind, aber entweder Privatpersonen oder die öffentliche Hand oder wer auch immer aus Geldmangel das nicht bezahlen kann. Und dann funktioniert diese Gleichung zwischen ist gesellschaftlich sinnvoll und es gibt Zahlungsbereitschaft dafür, die funktioniert nicht mehr, wenn die Gesellschaft immer ungleicher wird. Und ich glaube, wir sind an dem Punkt,
Ja,
wo
aber
wir uns
das.
diese Frage wirklich ehrlich stellen müssen. Und ich meine, David Graeber hat diesen schönen Begriff von Bullshit-Jobs geprägt. Und ein ganz zentrales Argument bei ihm ist, dass wir eben extrem ungleiche Kaufkraft haben und dadurch manche Leute sich einfach Angestellte halten können, wo diese Leute selber sagen, ich mache eigentlich keinen sinnvollen Job, aber ich werde hier halt von jemandem bezahlt, der sich das leisten kann.
Ich hake hier mal ein und
Aber das ist
frage,
genau der
ich
Punkt.
hake, ich
Genau.
hake an der Stelle kurz mal ein und frage Thomas Bauer, der jetzt gerade sehr, sehr still war und gelauscht hat, inwieweit Sie mit den Antworten, mit den Reaktionen unserer Gäste hier was anfangen konnten.
Ja, natürlich muss ich komplett dem Herrn des Instituts
Oliver
widersprechen.
Stettes, Institut der deutschen Wirtschaft. Ja.
Ja, weil das Problem ist, die Argumentation, solange jemand dafür zahlt, ist es gut. Das ist ja genau, was ich kritisiere. Das Problem ist, weil wenn er meinen Gedanken zu Ende spinnt, kommt er dabei an, ob sein eigener Job, sein eigenes Institut denn noch einen Sinn hat oder ob es sinnvoller wäre, jetzt ganz übertrieben gesagt, ihm eine Schaufel in die Hand zu geben und doch was dann produktiv zu tun in dem Sinne. Das ist halt doof ausgedrückt, aber das ist das Problem, diese Abwehrmechanismen, die kommen immer dann in Bereiche, sobald der eigene Beruf hinterfragt wird. Weil so umso mehr man hinterfragt, umso mehr könnte man zu negativen Aspekten kommen, dass doch der eigene Job, die eigene Firma wegfallen könnte. Ist ja das gleiche Thema wie Verbrenner und Batterie. In anderen Bereichen optimiert man in der Firma Prozesse und so weiter, aber sobald große Umbrüche da sind, womit das eigene Geschäftsfeld wegfallen könnte, ist man komischerweise bei Gewerkschaften und Unternehmen gegen Fortschritt, weil ja das ganze System auf den Kopf gestellt wird. Und das ist ja das
Ja.
Gleiche, was ich kritisiert habe, dieses
Ja.
Festhalten am eigenen Beruf zum Nachteil von anderen. Die Werbung ist so das ideale Beispiel. Oder das Rauchen. Wenn ich dafür zahle, wenn ich genug Geld habe und dafür zahle, dass jemand kleine Ki oder Kinder motiviert dazu, Alkopops oder Alkohol zu trinken. Es ist doch grundlegend schlecht. Wenn sie von alleine anfangen, dann geht es noch. Aber wenn ich so viel Geld habe, dass ich die Leute mit Werbung von früh bis spät bespaße, damit sie ein Produkt konsumieren, was ihnen schadet und sonst nichts bringt in dem Sinne. Das ist doch, was ich
Ja,
hinterfrage.
Thomas
Und
Bauer,
in anderen Bereichen
ja,
auch.
ich
Ob
danke. Ich
die Kohle ist, ob es das
hake
ist,
da
ob
jetzt
es das
mal
ist.
ein. Herr Bauer, ich glaub, das ist angekommen, diese ganz grundsätzlichen Anmerkungen, die Sie machen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf, weil wir tatsächlich den Versuch starten wollen, auch nochmal ein bisschen mit weiteren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Anmerkungen, und viele Grüße nach Frankfurt am Main. Es geht uns um die Arbeitswelt und wie sie sich verändert hat jetzt in der Corona-Zeit und was Sie persönlich auch erlebt haben an Ihrem Arbeitsplatz oder ja im Homeoffice. War das ganz in Ihrem Sinne? Haben Sie das gerne gemacht? Machen Sie es immer noch? Oder auch, inwieweit mussten Sie um Ihren Beruf bangen? Wie weit haben Sie trotzdem an ihm festgehalten, obwohl es so schwierig war? Wir haben Lisa Herzog im Gespräch hier, Philosophin, Sozialwissenschaftlerin an der Uni in Groningen, die ein Buch veröffentlicht hat vor einiger Zeit mit dem Titel Die Rettung der Arbeit, und Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und wir haben schon darüber gesprochen, über ja fast schon philosophische Grundfragen tatsächlich, was eigentlich sinnhafte, sinnvolle, würdevolle Arbeit ist. Ich habe so, während die Musik lief, gedacht, welche Rolle spielt eigentlich die Sichtbarkeit von Arbeit? Es wird ja oft gesagt, wenn man etwas geschafft hat, auf das man schauen kann, was man anfassen kann, dass man damit vielleicht einfacher versteht, was gute Arbeit ist, Frau Herzog, oder?
Ja, das stimmt. Und deswegen sind wir Akademikerinnen und Akademiker dann immer so froh, wenn mal ein Buch wirklich als physisches Produkt vor uns liegt. Aber Sichtbarkeit ist ja in einem ganz hohen Maß ein soziales Konstrukt und wird sehr stark von den diversen Hierarchien, die unsere Gesellschaft eben so durchziehen, geprägt. Also wer wird denn in irgendwelchen Magazinen oder Zeitungen, in Fernsehsendungen, Radiosendungen porträtiert? Welche Arbeit wird da geschildert, wer wird irgendwie heroisiert und welche Jobs bleiben eben auch unsichtbar. Und ich frage mich manchmal, ob nicht diese Unsichtbarkeiten auch sehr viel damit zu tun haben, dass wir eigentlich als Gesellschaft so ein schlechtes Gewissen haben in Bezug darauf, wie wir mit manchen Gruppen von Arbeitenden umgehen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir die dringend brauchen, dass die für uns arbeiten und aber eben eigentlich gar nicht sehen wollen, wie schlecht es denen mit dieser Arbeit geht.
Sie meinen die, die als systemrelevant bezeichnet worden sind?
Ja, das deckt sich teilweise. Und ich würde eben sehr hoffen, Sie hatten das vorhin angesprochen, dass diese neue Wertschöpfung, die da eben jetzt...
Interessanter Versprecher, fand ich gerade.
Ja, ich weiß. Aber also, dass das sich auch in politischen Veränderungen, in wirklich strukturellen Veränderungen niederschlagen wird. Das wird nicht von alleine passieren, das hängt davon ab, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Aber ich verstehe sehr gut, wenn einige Leute aus diesen Bereichen sagen, es ist irgendwie fast schon zynisch, dann da irgendwie abends zu klatschen, ist zwar irgendwie nett, aber wenn sich dann an den Bedingungen nichts ändert, dann kann man sich davon keine, nichts weiter leisten, nicht die Miete bezahlen, da hat man erstmal wenig davon.
Herr Stettes, würden Sie sich denn auch wünschen, als jemand, der am Institut der Deutschen Wirtschaft arbeitet, also eine gewisse Arbeitgebernähe dabei auch mitbringt, tatsächlich diese sogenannten systemrelevanten Berufe, darüber haben wir schon gesprochen, dass der Begriff auch schwierig ist. Und Sie hatten persönlich auch persönliche Schwierigkeiten mit diesem Begriff. Aber die halt relativ schlecht bezahlt sind im Vergleich zu anderen Berufen, also Pflegeberufe, Einzelhandel, Polizei, Feuerwehr, dass die auf Dauer tatsächlich mehr Wertschätzung bekommen könnten, also jenseits des Klatschens, sondern einfach auch mit mehr Geld?
Vielleicht eine grundlegende Anmerkung vorweg, weil Frau Herzog sprach bei dem Thema Sichtbarkeit zwei unterschiedliche Sachen an. Das eine ist die Sichtbarkeit der eigenen Arbeit, dass ich das meine Arbeit erlebe als etwas, was am Ende irgendwas, wo was herausgekommen ist, oder eine Sichtbarkeit und dann auch eine Bewertung einer beruflichen Tätigkeit, einer Arbeit im, ich sag jetzt mal, in der Gesellschaft, im öffentlichen Raum. Und was wir in den vergangenen Jahren noch viel erlebt haben, ist, dass bestimmte Tätigkeiten, die relativ niedrig bezahlt werden, dass man so getan hat und den Eindruck erweckt, das sind Tätigkeiten, die keine Relevanz haben, die keine Notwendigkeit haben. Und das sind Tätigkeiten, aus denen man sich eigentlich sozusagen befreien müsste. Man müsste irgendwo anders hin aufsteigen und daraus entfliehen. Und dabei übersieht man, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt. Es ist keine Bewertung der Menschen, die in einer solchen Tätigkeit unterwegs sind, sondern es ist eine Wertung der Gesellschaft, wenn man das so formulieren möchte, und zwar in Geld möglicherweise auch ausgedrückt, wofür du bereit bist, die Gesellschaft sozusagen Zahlungsmittel zur Verfügung zu stellen. Und jetzt komme ich konkret auf Ihre Fragestellung. Wenn wir der Überzeugung sind, dass beispielsweise bestimmte Tätigkeiten, nennen wir das Gesundheitswesen, nennen wir den Bereich Pflege, dass wir als Gesellschaft der Auffassung sind, diese Tätigkeiten sollten besser bezahlt werden, dann müssen wir als Gesellschaft auch die politische Entscheidung treffen, dafür die Zahlungsmittel auch bereitzustellen. Und das ist das Entscheidende, dass wir immer uns die Frage stellen müssen, Wer zahlt am Ende sozusagen für eine Tätigkeit, für eine Dienstleistung und dergleichen mehr? Und sofern wir das dann politisch entscheiden, dann wären auch die Mittel vorhanden, wo dann Arbeitgeberseite und Beschäftigtenseite entsprechend neue Tarifverträge aushandeln können mit höheren Entgelten. Aber das ist ein politischer Diskurs. Und dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, weil wir haben ja jetzt. Wir haben das eben schon beim Thema Unternehmenskultur gehabt. Wenn wir jetzt sagen, die Gesellschaft will etwas, die Gesellschaft besteht aus so vielen unterschiedlichen Gruppen, die sozusagen unterschiedlichste Interessen, Bedürfnisse, Ansprüche haben. Und es ist am Ende eine Frage des politischen Entscheidungsprozesses, wohin man kommt. Und ich warne so ein bisschen davor, den Eindruck zu erwecken, als gäbe es einen gesellschaftlichen Maßstab, den man sozusagen universell, generell auf alles anwenden könnte. Und daraus würden wir eine Lösung bekommen. Nein, das ist ein politischer Diskurs. Und wenn wir davon überzeugt sind, wir wollen diese Tätigkeiten monetär aufwerten, dann müssen wir als Gesellschaft auch entsprechend in diese politische Diskussion einsteigen. Wie wollen wir das refinanzieren?
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, und angerufen hat auch Jens Trümper aus Tiefenbach in der Oberpfalz. Schönen guten Morgen, Herr Trümper.
Ja, guten Morgen. Hier ist Jens Trümper aus Tiefenbach. Guten Tag in die Runde.
Guten Tag. Wir sind ganz Ohr.
Ich habe etwas Grundsätzliches zu erzählen. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Die Frau Herzog hat ja in der Eingangsaussage das schon konstatieren müssen, dass wir in der Krise zwar vieles machen, aber dass da wichtige menschliche Qualitäten außen vor bleiben. Ich erwähne die Leistungen, die Pflegekräfte erbringen, medizinische Kräfte und so weiter und so fort. Und was ich zu erzählen habe, das geht an die Basis dieses Verhaltens, nämlich, woher haben wir diese Werteorientierungen? Und diese Werteorientierungen haben wir aus unserer Kindheit und Jugendzeit. Das heißt, da sind hochsystemrelevante Tätigkeiten der Eltern und all der Personen, die Kinder und Jugendliche in ihr Leben begleiten. Das heißt, wenn wir heute konstatieren müssen, dass solche Qualitäten in der Krisenbearbeitung erstmal bewusst werden müssen, dann sehen wir, dass wir genau an dieser Stelle ein Riesendefizit haben. Und ich erwähne das nur mal so als historisch Interessierter. Das läuft schon Jahrtausende. Das ist keine Neuigkeit. Wenn wir nur die Krisen des letzten Jahrhunderts anschauen, finden wir massenweise Beispiele für genau dieses prinzipiell gleiche Fehlverhalten. Und das ist das, was ich beitragen kann als Idee, als Ergebnis meiner
Recherchen. Also Sie wollen damit sagen, dass
Jahre,
ja,
Kinder, das ist ja hochrelevant.
Ja.
Ich bin gleich fertig.
Ja, alles gut.
Und mein Anliegen ist, dass müssten wir auch mit in den Blick nehmen, nicht nur jetzt die Leute aufwerten, die uns hier gesellschaftlich alle so am Rollen halten, sondern wir müssen runter. Auch diese Basis muss in den Blick genommen werden und wir müssen da anders agieren.
Welche Basis genau meinen Sie, Herr Trümper?
Wie bitte?
Welche Basis genau meinen Sie?
Das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen. Die Leute, die dafür
das
verantwortlich sind,
dass das, also Lehrerinnen und Lehrer oder...
In Kindergärten, in Schulen, egal wo sie hinschauen, da muss ein anderes Bewusstsein sein. Denn das Bewusstsein, das dort vermittelt wird, das ist die geistige Ausrüstung der späteren Erwachsenen, für die wir jetzt konstatieren müssen, diesen ganz wichtigen Sektor haben wir überhaupt nicht bewusst als Gesellschaft wahrgenommen, mit entsprechenden Defiziten für all diese betroffenen Personen, vom Finanziellen mal ganz abgesehen. Das ist das, was ich erzählen möchte.
Herr Trümper,
wenn
ich
wir wirklich in die Zukunft was tun wollen, müssen wir jetzt diese Krise auch mal annehmen, in dem Sinne anfangen, was machen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen? Ich erwähne nur mal die Digitalisierung.
Ja, Herr Trümper, ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr. Jens Trümper aus Tiefenbach in der Oberpfalz. Ich danke Ihnen herzlich für diesen Anruf und wünsche noch ein schönes Wochenende. Und am Telefon ist jetzt Martin Struck aus Braunschweig. Schönen guten Morgen. Herr Struck, hören Sie uns? Ich glaube, er hat uns daneben gelegt. Er hat das Telefon daneben gelegt. Herr Struck, hören Sie uns? Na, in dem Fall nicht. Vielleicht versuchen wir es später einfach nochmal. Marion Steinhaus aus Nordhausen. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ja, ich bin Immobilienberaterin in einem relativ strukturschwachen Gebiet. Nordhausen, Sondershausen, also Küffhäuser, Land, Küffhäuser, Kreis und so weiter. Für mich hat sich die Arbeit in der Corona-Zeit insofern geändert, dass es in der Akquise schwierig wurde, weil die Menschen natürlich Angst hatten vor Kontakten und so weiter. Die Akquise läuft bei mir über die Bewertungen von Objekten. So baue ich Kontakten zu Verkäufern auf. Möchte ich gar nicht weiter ausführen. Die andere Arbeit, also das Angearbeitete, die Verkäufe, die Interessentenbearbeitung, lief ganz normal weiter. Worauf ich heute hinweisen möchte, ist die Problematik Zusammenarbeit mit Behörden. Wir hatten vorhin das Thema Sichtbarkeit der Arbeit. Bei so einem Immobilienberater oder Makler genannt, sieht man oftmals nicht, was der alles an Arbeit macht. Wenn ich sage, ich bin in einem strukturschwachen Gebiet unterwegs, wo ich auch viele alte Häuser verkaufe, ist es oftmals so, dass es kaum Unterlagen gibt. Sie haben als Makler dann viele Unterlagen und Informationen zu beschaffen, weil das die alten Leute oftmals auch nicht haben.
Und dazu brauchen sie die Behörden, ne? Dazu brauchen sie die Behörden.
Genau, da brauche ich die Behörden. Folgendes ist passiert. Ich schreibe eine Behörde per E-Mail an, telefoniere am Folgetag immer nach, ob es überhaupt angekommen ist. Das wäre dann auch immer noch so eine Frage, ob ich den richtigen erwischt habe. Und da antwortet mir die Kollegin, ich habe Ihnen bereits geantwortet. Zufällig war ich an dem Tag nicht unterwegs und sage, ich sitze am Rechner, ich habe keine Antwort. Nein, die habe ich Ihnen postalisch geschickt. Da habe ich die Dame bearbeitet, dass sie mir sagt, wenn wir jetzt einmal telefonieren, was haben Sie mir denn postalisch geantwortet? Da hat sie mir geantwortet, dass ich die Anfrage entweder postalisch stellen soll oder ich möge sie in dem Fall war es das Grundbuchamt, abgeben.
Ja.
Also sie hat sogar gesagt, hinbringen. Fakt ist, ich kann dort nichts hinbringen, ich kann das dort im Briefkasten einwerfen, durch Corona.
Ja.
Und das ist mir eben bei mehreren Institutionen passiert. Sie warten wochenlang. Ein zweites Beispiel, ein Käufer wartet über 3 Monate, damit es zur Kaufpreisfälligkeit kommt. In der Regel hat der Käufer, wenn er eine Finanzierung hat, 3 Monate bereitstellungsfreie, also zinsfreie Zeit. Der musste dann schon Zinsen zahlen und konnte sein Objekt weder bezahlen, noch konnte es nutzen infolgedessen. Also das sind Sachen, wo ich sage, die Behörden müssen digitalisiert werden und müssen da genauso wie der und mein Vorredner gesagt hat, genauso wie die Schulen, da muss unbedingt was passieren. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaft digitalisiert arbeitet und die Behörden und die Schulen da hinterherhängen.
Marion Steinhaus in Nordhausen in Thüringen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Erfahrungen als Immobilienmaklerin im Verhältnis mit den Behörden. Vielen Dank, viele Grüße und schönes Wochenende wünsche ich. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, wie Corona tatsächlich die Arbeitsbedingungen auch verändern könnte. Sie vielleicht schon verändert hat, zum Beispiel das Thema Digitalisierung, Videokonferenzen sind ja allgegenwärtig. Plötzlich sind viele VPN-Verbindungen möglich, die vielleicht vorher nicht möglich waren. Man kann auf seinen Arbeitsplatz digital virtuell zugreifen. Also man muss sich oft gar nicht physisch an den Arbeitsplatz begeben. Könnte das etwas sein, Oliver Stettes, Digitalisierung, die uns jetzt die Arbeitswelt in einem anderen Licht sich auch darstellt?
Auf jeden Fall. Zumindest zeigen uns Krisen, wie wir sie gerade erleben, aber das galt eigentlich auch in der Vergangenheit schon immer, die Punkte auf, wo wir die Art und Weise, wie wir bisher Arbeit gedacht haben, wie wir Arbeit organisiert haben, was möglicherweise gar nicht so gut funktioniert. Und Frau Steinhaus hatte eben so ein schönes Beispiel mit dem Briefwechsel, den sie mit den Behörden führte, was die Frage aufwirft, muss das noch alles sozusagen händisch gemacht werden auf Papier oder kann man das nicht quasi digital organisieren und digital organisieren im Kontakt zu den Kundinnen und Kunden oder auch digital organisieren innerhalb einer Behörde. Und da ist natürlich jede Krise auch eine Chance, weil wir nämlich auf einmal feststellen, was läuft gut, was läuft unter bestimmten Voraussetzungen gut und was läuft eben nicht gut und was läuft vor allen Dingen dann nicht gut, wenn bestimmte, sagen wir mal, Voraussetzungen, und das ist jetzt im Zusammenhang mit Corona ganz stark das Thema gewesen, Kontakte zu anderen, physische Kontakte, die wir auf einmal sozusagen verboten waren beziehungsweise nicht mehr möglich waren, wie können wir dann Arbeit neu organisieren? Und dann werden wir auf einmal auf den Punkt geworfen, dass wir feststellen, oh, ohne digitale Infrastruktur, ohne Zugang zu Netzwerken, ohne sozusagen die Möglichkeit über Internet zu kommunizieren, können wir die Arbeit nicht mehr so durchführen, wie wir das gewohnt waren und wie wir das auch eigentlich durchführen müssten. Und deshalb ist es jetzt auch eine Chance, nochmal darüber nachzudenken, wie wollen wir denn, und jedes Unternehmen, jede Behörde steht da vor der Herausforderung, nochmal neu sich zu überlegen, wie kann ich da sozusagen für die Zukunft besser werden? Wie kann ich möglicherweise auch gegenüber Veränderungsprozessen sozusagen widerstandsfähiger werden? Es gibt ein schönes neues Wort, was jetzt sozusagen in aller Munde ist, unter dem Stichwort Resilienz, also dass man widerstandsfähiger wird. Und das ist jetzt eine Zeit des Nachdenkens und da werden vor Ort unterschiedlichste Lehren gezogen werden. Und dann bin ich auch bei Frau Herzog, dann werden wir viele Dinge vielleicht jetzt auf einer abstrakteren gesellschaftlichen Ebene ganz neu bewerten.
Aber Sie haben ja auch, glaube ich, am Institut Studien zu Homeoffice-Arbeit unternommen. Und welche Ergebnisse hat das gezeitigt?
Ja, also wir können zunächst einmal feststellen, dass wir sozusagen in der Zeit vor Corona, dass Homeoffice in der Regel auf Grundlage eines Wunsches der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters entstanden ist. Da gab es ein Bedürfnis, sozusagen Arbeit räumlich, aber möglicherweise auch zeitlich zu flexibilisieren, weil man möglicherweise sich um seine Kinder kümmern wollte, weil man Pendelzeiten einsparen wollte, weil man sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern wollte. Und mit diesem Wunsch ist dann eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter sozusagen an den Betrieb herangetreten. Und das heißt, es muss erstmal sozusagen der Wunsch da sein. Und was jetzt entscheidend ist, wenn man diesen Wunsch äußert, dann muss man sich darüber bewusst werden, wenn man das möchte, dass man die klare Grenze zwischen dem Beruflichen und dem Privaten eigentlich auflöst. Und das muss man wollen und dann muss man damit umgehen
können. Das wollen viele nicht, glaube ich.
Man muss mehr verantworten. Das wollen viele nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Oder das wollen viele zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben nicht. Das ist ja nicht statisch, sondern das verändert sich auch. Und darüber muss man sich bewusst werden. Und
dann manche können es auch nicht. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Manche können es auch nicht, ne? Wenn es zum Beispiel ums Homeschooling geht. Gerade junge Familien, die haben ja sehr viel Lasten getragen, glaube ich, in den letzten Wochen, als die Kitas zu waren, als die Schulen zu waren. Da stellt man sich eine junge Familie vor mit, weiß ich nicht, zwei Kindern. Das eine ist 3, das andere ist 8. Und die müssen dann wochenlang betreut werden. Gleichzeitig muss Homeoffice geregelt werden, alles vielleicht in einer nicht allzu großen Wohnung. Da kommt man schon in die Grenzen, oder?
Da haben Sie natürlich völlig recht, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, die man trennen sollte. Wir hatten jetzt Homeoffice als Notbetrieb und wir hatten sozusagen das Homeoffice vor Corona im Regelbetrieb. Und auch da war es so, dass sozusagen neben der individuellen Kompetenz, ob ich will, sozusagen die Frage, kann ich das? Und das kann, hat viele Facetten und da kommt sozusagen die betriebliche Seite ins Spiel. Das eine ist, dass ich in der Lage bin, es kann ja sein, dass ich als Führungskraft feststelle, dass eine Person nicht mit den Handlungsspielräumen, die einem da sozusagen zur Verfügung stehen, was die zeitliche Arbeitsplanung angeht, damit zurechtkommt. Dass eine Person dann, wenn ich zum Beispiel als Führungskraft abends nochmal um 8 Uhr eine Mail schicke, weil ich einen Gedanken sozusagen aus meinem Kopf bringen möchte, dass sie das als Arbeitsauftrag auffasst, obwohl das explizit in der Mail erwähnt ist, kümmere dich nicht drum, wir sprechen nächste Woche darum. Wenn eine Person dann anfängt zu agieren, dann habe ich als Führungskraft die Verantwortung, möglicherweise darüber nachzudenken, ob Homeoffice eine gute sozusagen...
Und ob man abends um 9 noch eine Mail schickt. Ich da kurz,
genau, also ich würde sagen, gute Führung heißt auch, damit noch zu Ende führen. Anders umzugehen.
Genau, ich würde nur gerne einen Gedanken noch zu Ende führen, weil das ist noch wichtig. Und das Zweite ist natürlich, ich habe zwar möglicherweise individuell kann das alles klappen, aber ich arbeite ja in einem sozialen Kontext. Ich arbeite in einem Team. Und es kann ja sein, dass das Team sozusagen in klaren, festen Strukturen unterwegs ist, dass ich derjenige wäre, der das sozusagen die Arbeit stören würde, die Arbeitsprozesse stören würde, wenn ich sozusagen daraus ausbreche und räumlich und zeitlich völlig flexibel von den anderen heraus arbeite. Das heißt, ich bewege mich auch in einem Kontext. Und das ist ein Abwägungsprozess, eine Balance. Und die muss sozusagen vor Ort sozusagen immer neu abgewogen werden. Und dann muss entschieden werden, was geht und unter welchen Voraussetzungen geht etwas.
Frau Herzog.
Genau, und gerade weil das solche Aushandlungsprozesse sind, stellen sich dann auch ganz klare Machtfragen. Und ich denke, dass es da enorm wichtig ist, dass man sich die Frage stellt, wer bestimmt denn, wie das gestaltet wird? Habe ich dann möglicherweise gar kein Recht mehr darauf, dass ich an jedem Tag der Woche in meinem Büro arbeiten kann, wenn ich das möchte? Also da stellen sich dann ganz wichtige Fragen danach, wer spricht für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Es gibt schon bei Adam Smith so eine schöne Stelle, wo er sagt, ja, also die Unternehmensleiter, also damals sah das natürlich anders aus, aber die haben immer dieses Bedürfnis zu kontrollieren. Aber was wir jetzt in der Krise ja so schön gesehen haben, ist eben, es klappt an ganz vielen Stellen auch sehr gut, dass Leute selbstständig arbeiten. Und vielleicht sind sie sogar kreativer, vielleicht sind sie produktiver, wenn sie sich die Zeit frei einteilen können. Aber es ist dann eine Frage der Machtverhältnisse, wie das gestaltet wird und wer eben auch welche Ansprüche worauf hat. Und deswegen denke ich, dass es enorm wichtig ist, in diesen Aushandlungsprozessen dann auch genau hinzuschauen, wie gut läuft es mit der Mitbestimmung, welche Branchen haben funktionierende Vertretungen der Arbeitnehmerseite und wo liegt da auch noch einiges im Argen, weil eben diese ja eigentlich in Deutschland schon relativ weit ausgeprägten Strukturen, die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten, im Laufe der Zeit in manchen Branchen doch auch eher unterminiert worden sind.
Und sind denn jetzt die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Corona-Zeit, auch in dieser Zeit der Digitalisierung, des Homeoffices, also dieser völligen, wie soll man sagen, Disruption der Arbeitswelt gefährdet?
Ich denke, es sind die Rechte derjenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefährdet, die eben kein Drohpotenzial haben auf dem Markt. Denn unsere Arbeitswelt ist halt immer noch in einem sehr hohen Maß dadurch geprägt, dass es als ein Markt gesehen wird. Und wer zum Beispiel sagen kann, ich kann das Unternehmen auch verlassen, ich habe irgendwelche Fähigkeiten, die auf dem Markt sehr nachgefragt sind, der oder die hat oft gute Möglichkeiten, die Bedingungen so auszuhandeln, dass die eigenen Rechte und Interessen gewahrt werden. Aber Menschen in Berufen, wo das Machtverhältnis vielleicht anders ist, wo der Organisationsgrad nicht so hoch ist, wo auch vielleicht die gesellschaftliche Wahrnehmung, was diese Leute leisten, eben nicht so sehr da ist, da denke ich, gibt es schon die Gefahr, dass bestimmte Rechte unterminiert werden könnten. Herr Stetters hat das Problem Arbeitszeit und Freizeit angesprochen, wie damit umgegangen wird. Das sind so Bereiche, aber es gibt auch ganz viele andere. Also zum Beispiel, wie wird mit den Daten von den Angestellten umgegangen, wenn die Arbeit sehr viel stärker digitalisiert stattfindet? Wer hat dann das Recht auf Zugriff? Was darf da ausgewertet werden oder nicht? Was darf vielleicht nur anonym gemacht werden? Also da gibt es ganz viele Fragen, wo einfach Regelungsbedarf entstehen wird.
Und haben wir denn da tatsächlich die Möglichkeit der, wie soll man sagen, Demokratisierung von Arbeit, wenn man nicht mehr an seinen Arbeitsplatz muss?
Also ich würde nicht sagen, dass das per se zur Digitalisierung, dass die Digitalisierung zur Demokratisierung an sich führen muss oder kann. Es gibt da sogar auch große Gefahren. Aber ich denke, dass ein Gegenargument, das immer gegen mehr Demokratie und mehr Partizipation vorgebracht wird, sich in einem ganz neuen Licht zeigt. Und das ist das Argument, ja, das ist alles zu aufwendig und wenn man da jetzt alle einbindet, das kostet ja nur und die Arbeitgeber wollen ja auch auf die Kostenseite schauen. Wir haben so viele neue Möglichkeiten, digital gestützt gemeinschaftliche Entscheidungen zu treffen. Es braucht sicher auch immer wieder die persönlichen Begegnungen vor Ort, aber man kann zum Beispiel viel besser Informationen teilen, man kann Feedback einholen, es gibt Online-Abstimmungsmethoden und in vielen Bereichen wird da im Moment auch wild rumexperimentiert und es ist ganz toll zu sehen, was da auch an neuen Dingen entsteht. Und wenn dann auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel erleben, dass sie sich in einer Chatgruppe ganz selbstverständlich selber abstimmen können, wer was macht, dann stellt sich schon die Frage, brauche ich das da an der Stelle wirklich noch Chefin oder Chef oder können wir das eigentlich auch teambasiert unter uns ausmachen?
Was erhoffen Sie? Ja,
ich würde
den Widerspruch mal kurz, aber in aller Kürze, wenn ich bitten.
In aller Kürze, ja. der Widerspruch ist, der Begriff der Demokratisierung ist aus meiner Sicht ein bisschen irreführend in dem Zusammenhang, weil das Arbeitsverhältnis ein vertragliches ist.
Und das Widerspruch. Heißt also, das muss ich auch dürfen.
Ja, das ist ein vertragliches sozusagen. Ich gehe ein Arbeitsverhältnis ein, auf sozusagen mache eine Unterschrift. Und im Arbeitsvertrag ist sozusagen üblicherweise werden Vertragskonditionen festgelegt. Und das heißt jetzt nicht, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter völlig partizipationsfrei da agiert und sozusagen jegliche Stimme vorenthalten. Es ist auch keine kluge Idee, wenn man so agieren würde auf Unternehmensseite, sondern es ist eben eine andere sozusagen Vertrags- oder eine andere Grundlage des Zusammenwirkens, der eben sozusagen aufgrund eines individuellen Aktes zustande kommt, der von Arbeitnehmerseite und Arbeitgeberseite getroffen wird, dann gibt es eine Unterschrift. Und in diesem Zusammenhang ist sozusagen die Bestimmung des Arbeitsortes ein wesentlicher Aspekt, über den zunächst einmal ein Unternehmen bzw. der Betrieb entscheidet. Und ob das dann sinnvoll ist, sozusagen das zu flexibilisieren, zu entzerren und in den sozusagen möglicherweise in den privaten Raum zu übertragen, das ist dann eben ein Aushandlungsprozess. Und dann stehen eben sozusagen, wo man das Gefühl hat, dass Macht eine große Rolle spielen kann, dann steht es den Beschäftigten frei, beispielsweise entweder auf Basis der betrieblichen Mitbestimmung, Interessenvertretungen auf Betriebsebene zu wählen oder einer Gewerkschaft beizutreten, wo die Gewerkschaft dann in der Lage ist, mit einem Unternehmen oder einem dazugehörigen Arbeitgeberverband entsprechend die Arbeitsvertragsbedingungen festzulegen.
Ja, ich plädiere jetzt mal für einen kleinen Cliffhanger und freue mich über den Anruf von Michael Spiegel aus Augsburg oder in der Nähe von Augsburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz
Hallo?
Ohr. Ja, wir hören Sie sehr gut.
Also, das Homeoffice funktioniert in meiner Branche recht gut. Ich bin Ingenieur und wir haben größere Teams, die im Endeffekt Aufgaben haben. Das funktioniert hier im Homeoffice sehr gut, weil man sich einfach zurückziehen kann, um konzentriert arbeiten. Auf der anderen Seite werden auch flexibel Arbeitsinhalte verteilt. Das ist immer in täglicher Absprache. Das Zweite ist aber, dass auch schon der Ruf kommt, naja, der soziale Kontakt zu den Kollegen geht uns jetzt schon ein bisschen ab. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, dass Arbeit heute nicht nur Arbeit ist, sondern ein Stück Lebenszeit, die man gemeinsam mit Menschen verbringt und so eine kleine Art Ersatzfamilie darstellt. Dann haben wir den zweiten Punkt, Schule. Viele können sehr gut ihre Kinder, sofern sie akademische Bildung haben, auch selber unterrichten. Wenn sie schon in einer weiterführenden Schule sind, geht es vielleicht besser. Dagegen, wenn sie zum Beispiel noch in der Grundschule sind oder noch die ersten Handgriffe lernen müssen, das jeden Tag zu motivieren, ist manchmal schwierig, weil die Kinder halt immer auch gegenseitig ein bisschen was abgucken und dort sich auch gegenseitig vielleicht zu bestimmten Dingen selber motivieren. Wenn das innerhalb der Familie passiert, ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Und dann habe ich noch einen dritten Punkt, Systemrelevanz. Als Raumfahrtingenieur habe ich den Blick von außen. Systemrelevant sind für uns Dinge, die zum Überleben notwendig sind. Und dann ist die Frage, gerade zur aktuellen gesellschaftlichen Situation, auch zum Arbeitsverhältnis, was ist eigentlich die Relevanz, wie ist eigentlich auch das Arbeitsverhältnis? Denn wir sehen momentan den Blick immer auch nur vom Monetären. Dagegen in dem Moment, wo es um Lebenserhaltung geht, ist im Endeffekt eher die Frage, kann ich nicht Geld durch Energie, durch Aufwand, durch das, was ich einbringe, ersetzen? Und dann wird es etwas schwierig, weil wir sehr monetär geprägt sind.
Michael Spiegel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Ingenieurbüro.
Ja, danke schön.
Danke schön. Schönes Wochenende.
Kurz nochmal darauf eingehen, weil ich möchte schon nochmal betonen, auch gegenüber Herr Stettes, das war jetzt ein Beispiel, wo der Hörer geschildert hat, dass die Selbstorganisation im Team eben wunderbar funktioniert und dass den Leuten die sozialen Kontakte auch unglaublich wichtig sind. Und das zeigt eben, Arbeit ist mehr als nur ein Vertragsverhältnis. Das haben auch in der Ökonomie ja viele Theoretikerinnen und Theoretiker in der Theorie der Firma anerkannt. Das ist nicht so ein Vertrag, wie wenn ich irgendwie Äpfel und Birnen im Supermarkt kaufe. Da geht es um Lebenszeit, da geht es um soziales Miteinander. Und zu sagen, ich habe einmal unterschrieben und deswegen soll jetzt die Bestimmungshoheit darüber, wie das alles gestaltet wird, einseitig auf Seiten der Arbeitgeber liegen. Mir ist klar, warum Sie das sagen müssen und dafür sind Sie in dieser Sendung, aber ich bin dafür, um hier zu widersprechen, weil ich glaube, es entspricht überhaupt nicht der Realität, die wir sehen. Und letzter Punkt dazu, wenn es einfach nur so ein Vertragsverhältnis ist, könnte man dann auch sagen, naja, die Aktionäre, die investieren da einmal und sie haben ein gewisses Risiko, das haben aber die Angestellten auch. Wieso sollten die dann die Mitsprache haben und wieso nicht auch die Angestellten?
Lisa Herzog ist also bei
da
uns.
Muss ich doch wieder nochmal einhaken, ganz kurz.
In aller Kürze.
Weil das ist wichtig.
Ja.
Allerkürze, weil natürlich ist sozusagen, heißt ein Vertragsverhältnis nicht, dass nur die Arbeitgeberseite entscheidet, sondern das Vertragsverhältnis wird einmal geschlossen und es wird eigentlich tagtäglich erneuert und zwar in einem gegenseitigen Tausch. Es gibt sozusagen, wenn man Sie so möchten, Vertragsleistungen, die von Arbeitgeberseite kommen, es gibt Vertragsleistungen, die von Beschäftigtenseite kommen. Und solange das im Einklang ist, das ist sozusagen, das muss immer in einer Balance sein, dass beide Seiten sagen, jawohl, es lohnt sich. Und es ist es hilft uns sozusagen gemeinsam, das voranzuschreiten, dass wir nicht das Vertragsverhältnis auflösen. Und ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen, der ganz entscheidend ist. Wenn wir mal uns anschauen, wie zufrieden Menschen mit ihren Jobs sind, mit ihrer Arbeit sind, dann stellen wir fest, und zwar eigentlich unisono seit 30 Jahren, dass 9 von 10 Deutschen mit ihren Jobs zufrieden sind. Das heißt also, sie sind mit dem, was sie dort erleben an ihren Arbeitsplätzen, im Großen und Ganzen sind sie so zufrieden, dass sie sagen, ich gehe nicht woanders hin, weil wer unzufrieden ist, der hat eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu kündigen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. Und es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ich bin mit einem bestimmten Teil nicht zufrieden, aber das wird ausgeglichen durch andere Vertragsbestandteile. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin so unzufrieden, dass ich gehe. Und das ist eben dann
Das ist
sozusagen ein
schon.
tagtägliches sozusagen Ausbalancieren.
Ich freue mich über den nächsten
Ja.
Cliffhanger an dieser Stelle. Oliver Stettes ist
Ja.
bei uns, Arbeitsmarktexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, und Lisa Herzog, die Philosophin. Wir reden über die Arbeitswelt in Corona-Zeiten, auch nach Corona-Zeiten, und auch Ihre auch ganz persönlichen Erfahrungen wollen wir gerne hören. Am Telefon ist Martin Struck aus Braunschweig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ja, hallo. In die Runde erstmal an die vierte Gewalt hier und die Runde, Herrn Stessis und Frau Herzog, auch Herr Balzer an Sie. Danke, dass Sie Ihre Arbeit machen und natürlich auch die freundliche Dame, dass sie mich nochmal eingelotst hat.
Ja, wir haben, wollten Sie vorhin noch, da waren Sie weg, jetzt sind Sie da.
Ja,
wunderbar.
Genau, da war ich
ja.
weg. Und dass das so gehandhabt wird, dass man trotzdem nochmal zwischenkommt, finde ich ganz super. Ich will es kurz machen, Sie haben wenig Zeit, was ja auch eben damit einhergeht, dass man eben diese Machtspiele, auf die möchte ich eigentlich mal zu sprechen kommen, die betrieben werden. Also wenn man sich selber als in Abhängigkeit sieht von der Arbeit, die ja dahingehend gemacht wird, um das Brot zu haben. Für mich erstmal mein Privates betrifft, dass ich derzeit davon lebe, dass ich als Tischler tätig bin, selbstständig. Meine Freundin jetzt eine Arbeit hat angenommen bei einem öffentlichen im Krankenhaus, als ebenfalls Tischlerin, wir selbstständig waren, und als Künstler ich noch nebenher, in Anführungsstrichen Künstler, weil für mich sind die Künstler eigentlich auch die Politiker, denen man im Grunde genommen auch mal an der Stelle danken muss, dass sie ihre Arbeit machen, weil das ist ja auch kein leichtes Feld und die Leute werden angefeindet. Es war gestern der Tag der Kinderarbeit. Das möchte ich einfach nur nochmal so stichpunktartig anführen. Und das natürlich auch, wenn ich solche Worte wie sie eben gefallen sind, nochmal Revue passieren lasse, dass also die Tiere ja auch für uns die Arbeit machen und die Natur, die wir jetzt eigentlich alle so preisen, dass wir sie wieder hören, die Vögel, und dass sie nicht alle dass es da auch gar keine Eigentumsfragen gibt hinsichtlich derer, ja. Oder dass der öffentliche Dienst, also die Politik und die Polizei auch, dass sich niemand wünscht, dass deren Arbeit irgendwie von uns allen ja und doch eben auch gemacht wird. Das heißt, ab wann bin ich ein Denunziant und ab wann bin ich eigentlich nur ein aufmerksamer Bürger, der sich einbringen möchte sozusagen. Es gibt also verschiedene Fragen, Arbeit macht Frontex, und sollte man nicht viel mehr auch von Tätigkeit vielleicht sprechen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte mir, dass Fragezeichen eigentlich viel öfters als entscheidendes Satzzeichen.
Ich glaube,
so,
diese
man
Fra-
eben auch
ja.
für systemrelevant spricht.
Ja.
Ne?
Ich glaube, diese Fragen sind angekommen. Martin Struck in Braunschweig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf wünsche ein schönes Wochenende. Und am Telefon ist Christina Wolter aus Bremerhaven. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich bin Gründerin hier, habe einen alten Handwerksberuf gelernt, nämlich Keramikerin. Und geändert hat sich insofern erstmal alles, dass sich meine Gründung verschoben hat, dass Lieferungen sehr spät kommen oder einfach gar nicht. Also ich warte seit Wochen auf meinen Brennofen. Aber vor allem hat sich mir in den letzten Monaten die Frage nach der Sinnhaftigkeit meines Berufs gestellt, auch durch die Gesellschaft, weil Keramik ja einfach hier ein praktischer Gebrauchsgegenstand ist. Man kriegt es überall industriell gefertigt. Also, und jetzt in Corona-Zeiten hat kaum einer Nerv dafür, sich über formschönes Geschirr Gedanken zu machen. Wohingegen zum Beispiel in Indien oder anderen Entwicklungsländern, da hat jedes Dorf einen Töpfer, da ist das systemrelevant, da ist das ein Beruf, die brauchen ihren Töpfer, sonst können sie ihre Lebensmittel nicht lagern. Und eben hier wurde mir klar gemacht, naja, dass ich halt eher ein Luxusgut dieser Gesellschaft bin, die mich quasi hier ernährt.
Aber das war doch vor Corona-Zeiten auch schon so, oder? Vielleicht dieses, das Keramik etwa einfach für die, vielleicht für das Design ganz schön ist und um sich zu Hause hinzustellen. Man braucht das aber nicht unbedingt handgemacht, ne?
Na, da würde ich Ihnen jetzt insofern widersprechen, dass funktionell einfach das schon sinnvoll ist, wenn Sie zum Beispiel an Ihre Teekanne zu Hause denken.
Ich persönlich brauche handgemachtes, aber
die lässt sich schlecht gießen. Nee, aber was ich aber vor allem meine, worin ich jetzt meine Sinnhaftigkeit sehe, ist tatsächlich die Überlieferung der alten Handwerkstechniken, dieses Kulturelle und den Erhalt dieser Handwerk, also dieses Wissens vor allem.
Mhm. Und das ist jetzt wichtiger geworden in der Corona-Zeit für Sie?
Auf jeden Fall, also für mich schon. Und ich will ja auch meine Stellung behaupten, also mein Berufsstand behaupten. Natürlich, also für die meisten Kunsthandwerker oder eben, also ich kenne halt andere Töpfer, die kämpfen jetzt alle um ihre Existenz und das wird bei mir nicht anders sein, aber gerade jetzt müssen wir die Fahne für die handwerklich hergestellten, für die Qualitätsprodukte hochhalten.
Aber Sie bleiben dabei, auch bei Ihrem Beruf. Also es gibt ja so Berufe vielleicht, die gerade so schwierig auszuüben sind oder auszuüben waren in den letzten Wochen. Also es gab sicherlich auch viele Gastronomen, die sich zum Beispiel überlegt haben, kann ich meinen Betrieb überhaupt noch fortführen? Ist das ein Beruf, der krisensicher ist? Wie ist es bei Ihnen?
Mein Beruf ist auf jeden Fall nicht krisensicher und wie gesagt, ich habe ja erst gegründet. Bei mir hat sich ja die Gründung und alles einfach nur verschoben und im Grunde genommen kann ich nur hoffen, dass sich die Gesellschaft wieder erholt und ja, die Sinnhaftigkeit in meiner und Arbeit und die meiner Kollegen einfach weiterhin sieht und uns behält. Mhm. Ansonsten müsste ich wieder in ein Arbeitsverhältnis, das eben wieder mit Chefs, Angestellten, Hierarchien und eigentlich bin ich froh, dass ich da jetzt mal raus bin.
Da waren Sie vorher lange?
Ganz genau. Also die Freiheit und das Glück, das ich gerade erfahre, das möchte ich eigentlich nicht weggeben.
Christina Wolter in Bremerhaven, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke auch.
Und für die Beschreibung auch tatsächlich Ihres Verhältnisses zu Ihrem Beruf, zu der Kulturtechnik, auch der Keramik, des Keramikmachens. Das ist natürlich etwas, Lisa Herzog, Sie als Philosophin, diese Frage der... dass Selbstständige und Freiberufler ja in dieser Corona-Zeit ganz besonders betroffen waren von der Krise. Aber das ist ja eigentlich genau das, wo doch die meisten Menschen ja auch viel Glück und Freude empfinden können, viel Zufriedenheit empfinden können für ihren Beruf, weil sie eben selbstständig sind, oder?
Ja, also die Möglichkeit, das eigene Arbeitsleben selber zu gestalten, eigene ästhetische oder handwerkliche Fähigkeiten einzubringen, Vorstellungen in Materie umzusetzen. Also das ist ja irgendwie so ein ganz paradigmatisches Beispiel dafür, was menschliches sich ausdrücken, tätig sein und so sein kann. Und ich glaube, wir haben in Deutschland ja eine Situation zum Glück, in der es eben solche Menschen gibt, die arbeiten nicht nur für Geld. Die müssen überleben, aber die haben eine Vorstellung davon, was gute Arbeit ist, wie ihre Vision ihrer Tätigkeit ist. Und wenn man das jetzt ökonomisch ausdrücken will, erzeugen die eigentlich sowas, was man als positive Externalität beschreiben könnte, nämlich in dem Sinne, dass die Gesellschaft auch was davon hat, wenn es unterschiedliche Modelle gibt, wenn dann so ein Töpferladen vielleicht in der Straße das Straßenbild verschönert. Dafür zahlt ja niemand irgendwie direkt und trotzdem denke ich, dass sich sehr viele Menschen darüber freuen, wenn es das gibt und wenn die Alternative wäre, dass es nur noch irgendwie standardisiertes, billiges Industrie-Keramikgut gibt, dann wären, glaube ich, sehr viele Menschen auch unglücklich mit der Situation. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Der Markt, tendenziell geht der halt auf die industrielle Produktion, weil die billiger ist. Und wir alle, insofern wir uns dann auch als Konsumentinnen und Konsumenten so verhalten, dass wir nur auf den Preis schauen, gehen dann auch in diese Richtung. Aber ich glaube, wir profitieren eigentlich als Gesellschaft sehr stark davon, dass es eben da diese unterschiedlichen Dinge gibt, dass es diese Vielfalt gibt. Und die Frage ist, wie können wir solche Berufe dann auch unterstützen? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Und letzter Punkt, diesen Aspekt, dass da auch ein kulturelles Gedächtnis aufrechterhalten wird. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Das sieht man an verschiedenen Stellen. Das sollten wir als Gesellschaft auf keinen Fall vergessen, wenn auch immer mehr Digitalisierung an den verschiedensten Bereichen stattfindet.
Am Telefon ist Sophia Bickert aus Berlin. Schönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, je nach Biorhythmus.
Ja, ich arbeite für das Institut für interkulturelle politische Bildung hier in Berlin. Wir machen seit mehreren Jahren auch europäische Bildungsprojekte, gefördert über das Programm Erasmus+. Das heißt, wir verbinden Themen wie Digitalisierung, Wirtschaft verstehen und andere mit der europäischen Dimension. Das ist auch nochmal sehr interessant. Konkret heißt das, wir arbeiten mit Organisationen, zum Beispiel 7 Partnerorganisationen aus verschiedenen Ländern zusammen und erarbeiten etwas. Bei dem einen Projekt, das heißt jetzt Fresh Up Economics, also frischer Wind für die Ökonomie, da erarbeiten wir eine Lernplattform. Und ich muss sagen, wir sind es also absolut gewöhnt, digital zu arbeiten. Das geht gar nicht anders. Und mussten jetzt nur noch Videokonferenzen machen. Und ich plädiere wirklich sehr für eine Mischung. Und zwar muss ich sagen, oder das ist jetzt die Frucht, die ich daraus ziehe, für organisatorische Fragen gut, das digitale Arbeiten, aber für den inhaltlichen Austausch und für den Austausch von Methoden brauchen wir weiterhin die Präsenztreffen. Bei den Videokonferenzen lässt einfach nach 2 Stunden die Konzentration nach. Und was außerdem noch ist, der Charme dieser Projekte besteht darin, dass Leute sehr unterschiedliche Ansätze zusammenarbeiten. Und da muss man dann auch abends mal, da ist es gut, dann abends mal in die Kneipe zu gehen und wirklich sich auch persönlich nahe zu kommen, dass, ja, dass ja einfach der Austausch fruchtbar bleibt. Also das ist so der eine Punkt. Ich möchte gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Und zwar ist das auch ein Thema, was wir aufnehmen in diesem Ökonomieprojekt, die Frage nach dem Verhältnis von Markt und Staat. Sie haben jetzt in dieser Sendung auch von Systemrelevanz gesprochen. Das ist ja auch eine Frage, wie der gesellschaftlichen Debatte darum, was systemrelevant ist und was nicht. Und oft kommt ja dieses Argument, der Markt wird es schon richten und der Markt macht es besser. Gucken wir uns aber jetzt das Gesundheitswesen an in den verschiedenen Ländern. Ja, das haben wir ja jetzt gemerkt in der Corona-Pandemie, dass es da große Schwierigkeiten gibt, gerade weil immer gesagt wurde, die Privatisierung des Gesundheitssektors, da läuft es effizienter. Es läuft effizienter, weil es letzten Endes dieser Logik unterliegt, mehr Geld zu machen. Aber ob das effizienter ist in medizinischer Hinsicht, ist die andere Frage und ich bringe noch ein anderes.
Ja, Frau Bickert, ich würde an der Stelle ganz kurz einhaken wollen, weil das ist ein sehr interessanter Punkt, wenn es um tatsächlich die Logik des Marktes geht und um Marktgesetze. Das ist vielleicht auch etwas, was Oliver Stettes nochmal beantworten kann oder das kommentieren kann, wo ja jetzt viele sich grundsätzliche Fragen stellen nach der Funktion und Funktionsfähigkeit des Marktes in diesen Krisenzeiten. Wie würden Sie reagieren auf das, was Frau Bickert gerade sagt?
Ja, dieser Punkt hat ja 2 unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist einfach, ist zunächst einmal die Frage, wo möchte man sozusagen als Staat politische Entscheidungen treffen darüber, was weiß ich, welche Produkte oder Dienstleistungen, nehmen wir das Beispiel Gesundheit, im Gesundheitswesen angeboten werden. Und wenn man sich dafür entscheidet politisch, dass das der Staat machen sollte, stellt sich die Frage, wie organisiert man es? Wird man selber zum Dienstleister? Also sagen wir mal, Krankenhäuser grundsätzlich in kommunaler oder staatlichem Eigentum sein? Also tritt der Arbeit sozusagen der Staat selber als Arbeitgeber, Arbeitgeberin auf? Oder sozusagen organisiert man nur ein System, wo dann Private dann als sozusagen private Akteure dann diese Gesundheitsdienstleistung bereitstellen? Das ist eine Frage der Organisation. Wir haben ja, wenn Sie so möchten, in Deutschland eine Mischform, wenn Sie das so wollen. Und auf der anderen Seite muss man sich aber auch mal die Frage stellen, wenn wir uns dafür entschieden haben, sozusagen den Staat sozusagen, dass der Staat das machen soll und wir wollen es nicht der privaten Initiative überlassen, dann müssen wir uns immer bewusst werden, können wir gewährleisten, dass der Staat auch so agiert, wie wir uns das vorstellen, dass der Staat auch zu einer Lösung für ein Problem die Lösung zu einem Problem findet, von dem er heute noch gar nicht weiß, dass es auftritt. Also keiner konnte ja in dem Sinne mit Corona in Anführungszeichen rechnen. Und die Frage ist, ob alleine staatliches Handeln, wenn es nicht repressiv sein sollte, wie zum Beispiel in China, dann zu einer Lösung findet oder ob es sozusagen in einem System, wo es immer darum geht, eine Balance auszutarieren zwischen dem, wo muss der Staat eingreifen, weil wir das Gefühl haben, die private Initiative ist nicht ausreichend, Und das auszubalancieren mit den Möglichkeiten, wo die private Initiative erst die Lösung für schafft. Weil wenn Sie sich überlegen, wir greifen alle auf die ganzen schönen Kommunikationsplattformen zurück, gerade jetzt in Zeiten von Corona, das sind ja jetzt keine staatlich bereitgestellten sozusagen Dienstleistungen oder Produkte, sondern die sind eben aus einem privatwirtschaftlichen Interesse heraus bereitgestellt worden.
Sophia Bickert, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich hätte noch einiges beizutragen.
Ja, ich glaube, uns läuft ein bisschen die Zeit. Ja. Frau Bickert, wir müssen das vielleicht ein bisschen vertagen, weil tatsächlich noch viele andere Hörerinnen und Hörer noch ein paar Anmerkungen haben zu dieser Thematik. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche ein schönes Wochenende. Wir wollen wissen, wie sich die Arbeitswelt verändert hat in Corona-Zeiten und auch für die Zeit danach. Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat unter anderem auch Susanne Buchheim aus Berlin gemacht. Sie hat uns geschrieben, ich bin selbstständige Veranstaltungstechnikerin und darf seit März nicht mehr arbeiten. In unserer Branche sind sehr viele Menschen solo selbstständig. Wir sind natürlich nicht systemrelevant. Dass momentan keine Veranstaltungen stattfinden, unterstütze ich zu 100%. Aber viele von uns kommen jetzt langsam an ihre finanziellen Grenzen. Viele meiner Auftraggeber kämpfen gegen die Insolvenz. Es ist momentan gar nicht abzusehen, wann wieder Veranstaltungen stattfinden werden. Und während die Gesellschaft zurück zur Normalität kehrt, werden wir irgendwie einfach vergessen. Ja, die Frage an Lisa Herzog, die Philosophin, und Oliver Stett ist Arbeitsmarktexperte vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielleicht an Sie beide. Gibt es da Berufsbilder, ganz bestimmte Berufe, die vielleicht tatsächlich gefährdet sein könnten auf lange Dauer jetzt nach Corona? Frau Herzog.
Ja, das scheint mir ein relativ eindeutiges Beispiel zu sein für das, was Sie jetzt gemeint haben. Wir können im Moment keine Großveranstaltungen haben. Also sind diejenigen, die da tätig sind, in einem ganz anderen Ausmaß betroffen als andere. Und ich glaube, jetzt von der Grundrichtung her müssen wir einfach diesen Gedanken von Sozialversicherung als Versicherung wieder ernster nehmen. Denn niemand hätte vor 3 Monaten noch erahnen können, dass so eine Pandemie kommt, wie die aussieht und welche Gruppen davon betroffen sind. Und in irgendeiner nächsten Krise, die irgendwann vielleicht auch kommen wird, sind es dann vielleicht wieder ganz andere Berufsgruppen. Und Versicherung heißt ja als Prinzip, es kann jeden von uns irgendwie erwischen und deswegen sichern wir uns gegenseitig alle ab und wissen dann eben auch, dass wir im Zweifelsfall entsprechend unterstützt werden. Und ich glaube, diesen Grundgedanken, der auch so eine Form von gesellschaftlicher Solidarität ist, der hatte es halt in den letzten Jahrzehnten doch eher schwer. Der Fokus war immer auf Kosten senken, sparen, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber es stimmt ja einfach nicht. Man kann noch so verantwortlich sein als Veranstaltungstechniker. So eine Krise trifft die Verantwortlichen und die Unverantwortlichen in diesen Berufen gleichermaßen. Und ich glaube, diese gegenseitige Abhängigkeit und dieses Nichtwissen, wen es wie treffen wird, das sind schon sehr, sehr starke Argumente dafür, dass Sozialversicherungen wieder gestärkt werden sollten.
Aber sollte man auch ganz grundsätzlich solidarisch sein mit bestimmten Berufsgruppen, mit Gastronomen zum Beispiel, mit Hotelbetreibern, mit Veranstaltungstechnikern? Gibt es da so ja, eine gewisse Ethik, die man vielleicht auch leben sollte als Kunde, als Auftraggeber?
Ja, aber ich glaube, dass das schon Dinge sind, die auf der gesellschaftlichen und damit letztlich auch auf der gesetzlichen Ebene geregelt werden müssen, weil es sehr, sehr schwer ist, dass sich all diejenigen, die davon profitieren, dass zum Beispiel ein Restaurant weiterhin bestehen kann, dass die sich untereinander koordinieren und dann gemeinsam sozusagen das am Laufen halten, sondern dass dafür haben wir ja auch Politik, um solche kollektiven Aufgaben gemeinsam lösen zu können. Und das heißt dann auch umgekehrt für diejenigen, die dann auf der Empfängerseite stehen, dass sie auch einen Rechtsanspruch auf bestimmte Formen von Unterstützung haben und nicht so von der Gunst einzelner Individuen abhängen.
Herr Stettes, ich würde Sie noch gerne fragen, was ist Ihre Sicht auf die Dinge, was bestimmte Berufe und Berufsbilder angeht? Könnte es Berufe geben, die es nach Corona nicht mehr gibt?
Ja, nach diesen, sagen wir mal, 1,5 Stunden, die wir jetzt schon gemeinsam hatten, überrascht es Sie nicht, dass ich Frau Herzog wieder ein bisschen widersprechen muss, weil wir haben ja im Prinzip diese gesellschaftliche Solidarität. Da kann man drüber urteilen, ob man das für ausreichend empfindet oder nicht, sondern es gibt die Möglichkeiten, auf eine soziale Grundsicherung zurückgreifen zu können. Es gab die Pakete, die dann für einen solchen Fall auch für Frau Buchheim in Frage kommen. Und was wir jetzt aber erleben, ist ja folgender Abwägungsprozess.
Aber es geht ja nicht nur ums, es geht ja nicht nur ums Finanzielle und Soziale, es geht ja auch um den Beruf selbst. Wenn man den monatelang nicht ausüben kann,
genau, aber
dann ändert sich ja auch das Verhältnis zu diesem Beruf, oder?
Genau, aber es war ja eine politische Entscheidung. Und sozusagen, da hat der Staat sozusagen eine politische Entscheidung getroffen. Und das kann man auch vor dem Hintergrund, wie wir damals am Anfang der Corona-Pandemie darüber diskutiert haben, welche Gesundheitsrisiken gibt es, war das sozusagen, hatte das höchste Priorität. Wir kommen aber mehr und mehr in eine Phase, wo wir abwägen müssen. Ist das, was wir sozusagen seinerzeit beschlossen hatten mit dem Lockdown der Wirtschaft und sozusagen in Anführungszeichen einem faktischen Berufsverbot, jetzt im Fall von Frau Buchheim, für Veranstaltungen, für sozusagen Messetätigkeiten, ist das noch angemessen? Und in diesem Abwägungsprozess, diese Diskussion werden wir in den kommenden Wochen immer mehr führen. Was können wir zulassen? Wo können wir dann sagen, wo sind die gesundheitlichen Risiken, die wir dann in Kauf nehmen, damit wir andere gesellschaftliche Risiken, ökonomische Risiken, aber auch soziale Risiken, dass ich möglicherweise dann sozusagen ausgeschlossen bin aus dem, was ich eigentlich gerne machen möchte, aus der Teilhabemöglichkeit, die ich eigentlich für mich entworfen habe. Das ist ein Abwägungsprozess, den wir permanent führen müssen. Und das ist etwas, was wir gerade erleben, wo es unterschiedliche Positionen gibt, je nachdem auch, welche Disziplin wir haben. Aber für mich ist ganz entscheidend, dass man nochmal darauf hinweist, es ist ja nicht so, dass jemand, der selbstständig ist oder die selbstständig ist, völlig mittellos dasteht. Es gibt Instrumente der sozialen Sicherung in unserem Staatswesen, wo man jetzt auch sozusagen einen erleichterten Zugriff hat, dass das unangenehm sein mag, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt diese Instrumente und ob das dann ausreichend empfunden wird, das ist auch nochmal auf einem anderen Blatt, aber es gibt diese soziale Sicherheit, wenn Sie so möchten.
Angerufen hat Cornelia Klemm.
Das Sicherungssystem.
Ja, Cornelia Klemm aus Bergen, auf Rügen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich jetzt gut.
Wir hören Sie wunderbar. Legen Sie los.
Oh, sehr schön. Ich möchte vielleicht auch noch eine Branche mal beitragen und ein Schlaglicht auf diese Branche wenden. Ich habe also seit 30 Jahren ein Reisebüro. Wollte dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum ein Jahr lang feiern und bin im März so mit Vollbremsung ausgebremst worden. Und wir können also als Reisebüro seit März kein Geld mehr verdienen, aber wir arbeiten. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man an vielen Stellen noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Die Touristikbranche darf nicht mehr arbeiten im Sinne von, die Leute dürfen nicht mehr reisen, aber die Reisebüros und auch Mitarbeiter bei Veranstaltern und auch kleinere Veranstalter arbeiten trotzdem, weil wir natürlich die Reisen abwickeln, was uns im Herzen wehtut.
Und aber inzwischen darf man ja wieder reisen.
Kunden die ganze Zeit da gewesen, sind Ansprechpartner gewesen, damit die Kunden nicht in Warteschleifen versickern, sondern damit sie einen Ansprechpartner vor Ort haben. Und es ging ja auch darum, wenn man selbstständig ist, wie motiviert man sich? Und das ist etwas, wofür ich meinen Kunden oder unseren Kunden ein großes Dank aussprechen möchte. Die haben uns nämlich auch motiviert, weil die haben sehr wohl wahrgenommen, dass wir uns gekümmert haben, dass wir dafür gesorgt haben, viele Fragen zu beantworten. Wie geht's jetzt? Kann ich reisen? Was ist, wenn ich nicht reisen kann? Wie komme ich vielleicht?
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, jetzt kann man ja wieder reisen. Ja, und geht's bei Ihnen jetzt auch wieder langsam bergauf? Oder?
Reisen. Ja. Und die Reisebüros sind ja damit beschäftigt, trotzdem noch Kreuzfahrten abzusagen, noch Fernreisen abzusagen. Das ist halt so ein bisschen unser Krux, dass wir nach wie vor eben noch kein Geld verdienen.
Und Sie haben festgehalten an Ihrem Reisebüro und an Ihrem Beruf, weil Sie eben so viele positive Rückmeldungen von Ihren Kundinnen und Kunden bekommen haben. Oder was war es, dass Sie gesagt haben, ich führe das jetzt hier weiter, ich werde dieses Reisebüro nicht schließen, auch in diesen schwierigen Zeiten nicht?
Wir wollen es nicht schließen, wir sind wild entschlossen, auch noch 40 Jahre zu feiern.
Auch mit roten Zahlen?
Mit erstmal vielleicht roten Zahlen, aber dann natürlich auch wieder mit schwarzen Zahlen. Also davon bin ich fest überzeugt. Und wenn man sich überlegt, dass in der Touristik 2,9 Millionen Arbeitsplätze dranhängen, nicht nur in den Reisebüros, sondern an kleinen Veranstaltern, an vielen, vielen Busunternehmen, die alle jetzt nicht arbeiten konnten in der Zeit und die alle mit Herzblut trotzdem, glaube ich, an ihren Unternehmen festhalten werden und dann wieder da sind für Glücksmomente für die Menschen, die Glücksmomente mit unseren guten Erfahrungen, mit unserem großen Wissen, mit unseren Ortskenntnissen auf der ganzen Welt wirklich auch wieder gut und für die Kunden eben da sein werden. Also ich glaube, das ist was, was uns motiviert hat, dass die Kunden gesagt haben, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und deshalb sind wir auch wild entschlossen. Und ich glaube, diese Motivation ist auch nochmal so eine Geschichte, was auch die Veranstaltungsbranche oder viele andere Selbstständige antreibt, dass wir sagen, wir wollen diese Zeit überstehen und freuen uns natürlich dann auch, wenn die Gesellschaft das honoriert im Sinne von, ja, wir kommen wieder als Kunden zu euch.
Cornelia Klemm auf Rügen, in Bergen auf Rügen mit einem Reisebüro, das also jetzt 30 Jahre feiert. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den 40. Geburtstag dann auch noch schön feiern können.
Vielen herzlichen
Jahren.
Dank.
Ja? Dankeschön für diesen Anruf und viele Grüße. Und am Telefon ist jetzt Holger Krause aus Halle an der Saale. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe zwar später eingeschaltet.
Wie war es bei Ihnen? Wie haben Sie gearbeitet in den letzten Wochen?
Also ich habe, also was meine Erfahrung ist, ist im Grunde, ich habe in vor Corona-Zeiten schon Homeoffice. Ich bin im internationalen Immobiliendienstleisterkonzern als Ingenieur tätig, in der Firma selber seit einem knappen Jahr. Und da gibt es eine sehr, ich sag mal, offene Homeoffice-Praxis. Und natürlich Corona-bedingt 100%. Ich sitze mit einem Betriebsrat-Mitglied und wir sind momentan dabei, unsere alten Regeln von der alten Firma, die noch gelten, in die neue Zeit zu buchstabieren mit dem neuen Arbeitgeber. Und ich glaube, die Erfahrung, die wir jetzt haben, werden wir dort mit reinbringen, weil zwei Dinge, muss ich sagen, die ich mir gewünscht hätte von Arbeitgeberseite. Nicht nur, dass er anordnet, 100% jetzt zu arbeiten und wir haben verlustfrei gearbeitet, meine Erfahrung, und manche haben sogar effektiver gearbeitet. Aber nach 3 Monaten hätte ich mir gewünscht, wir als Arbeitnehmer haben mit unseren Laptops das Unternehmensgeschäft abgesichert, über 3 Monate. Wir haben unseren privaten Telefonanschluss zur Verfügung gestellt. Wir haben unsere private Wohnung genutzt, wie auch immer, ob ein Küchentisch oder Schreibtisch. Und dass man da mal den Mitarbeitern sagt, toll. Und hier gibt es eine Anerkennung. Also weil immer so gesagt worden ist in dieser Zeit, systemrelevant. Das sind nicht nur die Ärzte, das sind im Grunde die Elektriker, die die Stadtwerke bereithalten. Denn ohne Strom funktioniert unser Gemeinwesen nicht. Und die Telekom-Leitung im Stand halten, damit wir überhaupt diese Leitung und dieses Homeoffice überhaupt machen können. Also Fakt ist...
Zu wenig Anerkennung vom Arbeitgeber, meinen Sie, dass das...
Also das denke ich mir mal, ich weiß nicht, wie das in anderen Firmen ist. Das ist im Grunde, halte ich für ein Riesenthema, weil... Und das Zweite ist im Grunde Homeoffice-Hybrid-Version. Ich glaube, in Zukunft, was ich so lese, viele, die die Erfahrung noch nicht gemacht haben, sehen momentan, das ist toll. Ich habe eine sehr hohe Autonomie in meiner Selbstbestimmung, im Arbeit und kann effektiv arbeiten. Für andere, die im Grunde Kinder zu Hause betreuen mussten, ist das schwierig gewesen. Aber ich gehe voraus, wenn die Infrastruktur, Schulen und Kindergärten wieder funktionieren, können auch diese Mütter und Väter, ich sag mal, ein weniger belastetes Homeoffice-Arbeitsleben partizipieren. Und ich denke mal, wir sind in einem Paradigmenwechsel. Die Frage ist im Grunde natürlich die soziale Einbindung. Und da sage ich mir, was ist attraktiv, dass ich ins Büro gehe? Und die Frage muss ich der Arbeitgeber stellen, dass ich 2 oder 1 Tag gerne 50 Kilometer ins Büro fahre, weil das kommt ja noch dazu, dass ich dort mit den Kollegen spreche, aber dass ich dort eine Atmosphäre finde, die im Grunde ich suche und nach der ich begehre und dann wieder 3 Tage zu Hause arbeite. Und diese Herausforderung, denke ich, die ist neu und die muss Arbeitgeber mit hoffentlichen Erfahrungen und Wünschen der Arbeitnehmer versuchen in Einklang zu bringen, zukünftig.
Holger Krause in Halle an der Saale, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen und auch Ihre Erwartungen für die Zukunft. Vielen Dank. Und schönes Wochenende wünsche ich noch. Lisa Herzog, Oliver Stettes, jetzt ist uns die Zeit hier schon fast davongelaufen. Was nehmen Sie mit aus den letzten 2 Stunden, Frau Herzog?
Ich nehme mit, was sich immer wieder bestätigt, Arbeit ist wirklich was zutiefst Menschliches. Die soziale Dimension ist unglaublich wichtig und wir müssen es in all diesen Dimensionen verstehen und auch gesellschaftlich angehen. Arbeit ist eben mehr als das rein ökonomische und diese menschliche Dimension, die es in diesen vielen tollen Anrufen auch zum Ausdruck kam, die muss eben auch durch gesetzlichen Schutz und durch entsprechende, auch finanzielle, aber auch gesellschaftliche Anerkennung auch wieder mehr gewürdigt werden.
Lisa Herzog, ich danke Ihnen sehr. für Ihre Zeit? Oliver Stettes, in aller Kürze, was nehmen Sie mit?
Ich nehme vor allen Dingen den mutmachenden Ausspruch von Frau Klemm mit, dass sie optimistisch und wild entschlossen ist, sozusagen ihre Geschäftsaktivität in die Zukunft zu tragen. Das finde ich ganz toll.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war das Gespräch.